und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen noch recht aktuellen Horrorfilm aus dem Jahre 2023. Letztes Jahr im August, gerade mal etwas über ein halbes Jahr ist es her, habe ich ihn noch im Kino geschaut. Wir reden über Die letzte Fahrt der Demeter von André Ovredal inszeniert und ich freue mich heute das erste Mal mit Dominik zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kurze Information an euch. Es ist erstaunlich, aber wahr, aber Let's Talk About Horror wird im Juni schon 3 Jahre alt. Was genau jetzt vor 3 Jahren, Ende Mai 2021, als eine relativ gelangweilte Idee anfing während der Corona-Zeit, wir erinnern uns alle dran zurück, ist jetzt ein Hobby geworden, das mehr Zeit in Anspruch nimmt als mein Hauptjob, was ich allerdings sehr, sehr gerne mache. Jetzt bin ich lange am Überlegen, was kann ich denn zum 3. Geburtstag von Let's Talk About Horror tun? Was kann ich euch bieten? Was kann ich machen? Und ich glaube, die beste Idee ist natürlich, euch einfach zu fragen, was für Specials oder Aktionen würden euch gefallen. Das könnt ihr mir bei Social Media natürlich einfach unter diese Folge kommentieren oder mir eine private Nachricht schicken oder auch bei Spotify einen Kommentar loswerden. Vielleicht habt ihr ja ein paar schöne Ideen. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Dann möchte ich euch auch noch mitteilen, ich wollte es eigentlich für mich behalten, weil ich es irgendwie ein bisschen komisch finde, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich wurde tatsächlich neulich von einer Hörerin gefragt, ob man mir auch etwas zuschicken kann. Das fand ich erst ein bisschen komisch, aber dann natürlich dann doch sehr nett, weil irgendwie muss es ja etwas geben, das sie mir schicken wollte, um sich halt einfach für meine Arbeit hier am Podcast zu bedanken. Wenn ihr mir also irgendetwas zukommen lassen möchtet, das nur auf dem Postwege geht, dann habt ihr dazu jetzt die Möglichkeit. Im Linktree findet ihr jetzt den Reiter Post. Dort habt ihr meine Adresse und ich freue mich natürlich von jedem von euch zu hören und etwas geschickt zu bekommen, was auch immer das ist. Alle von euch, die mir etwas schicken, bekommen selbstverständlich auch eine Antwort. Wenn ihr mir eure Telefonnummer mitschickt, dann rufe ich euch natürlich auch gerne an. So. Das war jetzt sehr viel Gelaber. Jetzt geht's endlich los. Hallo Dominik.
Hi Alex.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon Ende April schon Termin ausgemacht. Ich habe da jetzt über einen Monat hingefiebert, sag ich mal, mit dir jetzt aufzunehmen.
Hingefiebert, das hört sich so an, als würdest du auf einen Zahnarzttermin warten. Ja, es freut mich, dass es funktioniert. Du bist das erste Mal dabei?
Genau, richtig. Ich bin jetzt das erste Mal dabei, aber ich höre deinen Podcast jetzt auch schon relativ lange. Also jetzt auch schon, lass mich lügen, 1,5 Jahre jetzt locker schon. Also
okay.
Regelmäßig habe ich mir Folgen angehört und dann habe ich mir gedacht, oh, warum nicht anschreiben und fragen und ja, jetzt ist es dazu gekommen.
Jetzt sind wir hier, ne? Genau so ist es. Freut mich auf jeden Fall und es ist auch schön, mal wieder eine neue Stimme dabei zu haben und einen neuen Namen. Das ist immer eine tolle Sache. Ich liebe ja die Abwechslung. Vielleicht ist es ja auch für die Hörerinnen und Hörer ja mal interessant, einfach mal wieder jemanden Neuen zu hören. Und du bist halt auch direkt bei einer Filmbesprechung dabei. Oft ist es ja so in letzter Zeit, dass die Neulinge dann erstmal bei einem Spezial dabei sind, weil das einfach ein bisschen leichter zu machen ist. Da ist nicht so die Vorbereitung. Gut, natürlich bereitet man sich auch ein bisschen vor, was die Titel angeht, aber es ist halt, eine Filmbesprechung ist dann doch schon immer ein bisschen aufwendiger, ne? Das ein Spezial. Und du hattest, als du dich bei mir gemeldet hast, das weiß ich noch, relativ schnell von Die letzte Fahrt der Demeter gesprochen. Du hast ihn mir vorgeschlagen, richtig?
Genau, richtig. Weil ich persönlich finde, weil kurz im Vorab schon mal, der Film wird ja auf von verschiedenen Filmkritikerkanälen auf YouTube oder TikTok oder was es da noch alles gibt, wurde ja so negativ geredet.
Richtig.
Und ich persönlich bin tatsächlich einer der wenigen, wo ich sagen muss, ich habe Spaß, den zu gucken. Tatsächlich. Ja, ist mir auch gestern aufgefallen, auch wieder, dass ich das ganz, ich habe den jetzt auch schon, glaube ich, 2-3 Mal gesehen schon.
Ja.
Und auf jeden Fall fühlt er sich immer wieder schön an, geht immer wieder flockig vom Hocker, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und lässt sich halt einfach entspannt anschauen.
Richtig. Und ich gehe davon aus, du hast ihn auch im Kino geguckt?
Kino tatsächlich nicht. Ich habe den damals auf Amazon geguckt. Also ich habe den kurz direkt danach, nachdem der rausgekommen ist auf Amazon, habe ich den gekauft und habe den dann auch geguckt.
Okay, also ich habe ihn im Kino geschaut, letztes Jahr im August, wenn ich mich nicht irre, war das. Und habe aufgrund der vielen negativen Kritiken, du hast es ja gerade gesagt, auch nicht so viel erwartet, wurde aber eines Besseren belehrt. Also ich kann, wie du gerade auch gesagt hast, dieses ganze Negativgerede überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ein hochwertig gedrehter Film, der konstant Spannung aufbaut, der gruselig ist auch. Also dieser Film macht meiner Meinung nach so viel richtig. Und wenn man bedenkt, was für eine Scheiße wir geliefert bekommen in den letzten Jahren, muss man sagen, wo man wirklich aus dem Kino geht und keine Sekunde mehr daran denkt, weil es halt einfach schlichtweg Müll ist, ist dieser Film doch mal das krasse Gegenteil gewesen. Also ich habe versucht, mich zu erinnern, wo ich jetzt überall im Kino war. Ich habe jetzt neulich Civil War geguckt. Der ist natürlich gut gemacht, aber war lange nicht das, was ich erwartet habe. Dann habe ich Imaginary geguckt, neulich im Kino. Das ist ja wirklich eine absolute 0815-Film. Der war nun wirklich gerade Teddy, der böse Teddy am Schluss, der sie da verfolgt. Ich meine, natürlich hat man den geschaut, aber der hat halt auch nichts Neues geboten. Und ich habe The Nun 2 geguckt, das war aber auch letztes Jahr noch. Und auch da habe ich geschaut und vergessen. Und wie gesagt, es sind so viele Kinofilme, wo man großartig sagt, hier gucken, wird bestimmt mega. Trailer verspricht natürlich hier einen Film, auf den die Welt gewartet hat. Und letzten Endes 0815. Und Demeter war für mich das erste Mal nach langer Zeit und auch seitdem ein richtig guter Streifen, der mich super unterhalten hat. Und das ist selten momentan im Kino. Ne? Und deswegen kann ich nicht diese Kritiken nachvollziehen.
Man hat Spaß, den zu gucken, bin ich ehrlich. Also ich kann es persönlich nicht verstehen. Also wenn man so an die letztes Jahr an die letzten Filme denkt, so ich habe zum Beispiel eigentlich so ziemlich der beste Film, in dem ich war, das war Oppenheimer. Der hat ja schon mal gar nichts mit Horror zu tun.
Genau.
Und dann Saw X. Und wie du schon auch gesagt hast, war ich ebenfalls mit meiner Freundin in The Nun 2. Und das ist halt, ich meine, das sind halt wieder diese Filme, die so Conjuring-artig sind. Und wie oft haben wir das denn schon gesehen jetzt mal?
Ja, genau. Ist nichts Neues mehr, ne? Ja, ich habe natürlich auch die Community gefragt, ob sie uns mal ihre Meinung zu dem Film mitteilen möchten. Und habe erwartet, dass halt ganz viel Schlechtes kommt. Ne? Wie man ist es ja gewohnt, dass viel Schlechtes kommt. Und letzten Endes waren die Meinungen aber dann doch besser. Also hier schreibt zum Beispiel jemand, richtig geiles Teil mit tollen Bildern. Mir war es zu viel Creature-Keule, zu wenig Dracula-Eleganz. Finde ich interessant. Ich meine, was willst du auch für Eleganz reinbringen in der körperlichen Verfassung, in der sich Dracula hier befindet, ne? Also er ist ja noch nicht richtig Mensch, sondern er ist ja halt nun mal einfach ein Wesen. Also kann ich das schon nachvollziehen. Man vergleicht ihn natürlich auch mit dem Dracula von 92 von Francis Ford Coppola mit Gary Oldman und Keanu Reeves und so. Das ist natürlich ein super klasse Film. Den habe ich auch schon besprochen, vor über 2 Jahren bereits mit Christian. Und da haben wir eine sehr lustige Folge zugemacht.
Ja, die Folge habe ich gehört.
Ach, das freut mich. Hier haben wir übrigens auch über diesen Punkt gesprochen, warum er eigentlich die Crew killt. Das wird ja in diesem Film nur ganz kurz angeschnitten und wir haben da lange darüber diskutiert, was er eigentlich für einen Sinn und Grund hat, die Crew zu killen, weil die bringt ihn doch nach London. Also er selber kann doch das Boot wohl nicht mehr führen oder das Schiff. Also ist es halt eigentlich schon ein bisschen seltsam. Und da haben wir dann so drüber diskutiert und auch gelacht darüber, weil wir da irgendwie nicht so ganz den Sinn verstanden haben. Natürlich hatten wir zu dem Zeitpunkt absolut keine Ahnung, dass ein Film unterwegs ist, der Die letzte Fahrt der Demeter heißt und uns das erklärt. Ne? Ich meine, wir wissen ja alle, das basiert auf ein Kapitel des Originalbuches von Bram Stoker. Beziehungsweise ist das so ein Logbucheintrag. Das gesamte Buch Dracula besteht ja nur aus Telegrammen, aus Post und aus WhatsApp-Nachrichten. Okay, das war ein Spaß.
TikTok ist nicht zu vergessen, ne?
Ja, genau, TikToks, genau. Okay, alles klar. Jetzt schweifen wir wieder ab. Also gerne mal in die Dracula-Folge reinhören, die ist auch wirklich sehr gut. Dann schreibt jemand, ich fand ihn ganz okay. Freitagabend im Kino gesehen, hat mich unterhalten. Ich hatte mich richtig drauf gefreut und war dann etwas enttäuscht. Kann man mal gucken. Persönlich zu viel erwartet und deshalb etwas enttäuscht. Spoilert sich selbst am Anfang. Ansonsten nicht schlecht gemacht, kann man schauen. Ja, dass der sich spoilert am Anfang, weil wir ja sehen, da kommen wir gleich zu, dass das Schiff ja ohne Crew ankommt, weiß man ja eigentlich sowieso schon, wenn man mal das Buch gesehen hat. Ne? Also ist ja in Wirklichkeit jetzt nicht so, dass man sagt, oh, die kommen alle um. Ist jetzt eigentlich nicht so ein großer Spoiler, ne? Finde ich.
Ja, genau. Also wenn man auch ja jetzt zum Beispiel, wie du es schon gesagt hast, den Dracula von 1992 hast gesagt.
Genau.
Gesehen hat, dann weiß man ja auch, was da passiert ist, oder sag ich mal. Also ich muss auch tatsächlich sagen, die ganze Aufmachung, also jetzt auch wie Dracula in diesem Film ja aussieht, erinnert mich zum Beispiel auch an die Darbietung von Nosferatu, falls es dir was sagt. Also auch das Design von Dracula, finde ich.
Sehr gut, ne?
Sie sieht sehr ähnlich aus, also wie von damals Klaus Kinski, der damals den Dracula gespielt hat. Das erinnert mich sehr daran, sag ich mal.
Genau. Sehr guter Film. Man hätte natürlich auch direkt die Kisten ins Wasser werfen können. Tolle Atmosphäre. Ja gut, da muss ich halt zu sagen, da komme ich später dazu. Meiner Meinung nach ein guter Film, gute Atmosphäre. Ich fand ihn auch gut. Ich mag den Nosferatu-Look lieber als die neuen geschniegelten Vampire. Hat er recht. Oder sie. Sorry, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Muss ich mir noch anschauen. War ein guter, solider Vampirfilm. Die Stimmung auf dem Schiff hat mir sehr gut gefallen. Mega guter Streifen, finde er, hat so ein bisschen was von allen. Hab ihn schon dreimal geschaut. Kann man gut anschauen, aber für ein Budget von 45 Millionen Dollar hat er nicht genug rausgeholt. Dann kommt ganz schlimmer Film. Da habe ich mir mehr Atmosphäre erhofft. Ich weiß ja nicht, also Atmosphäre hat der Film meiner Meinung nach genug. Ne? Also alleine wie das aufgebaut ist, ne? Mit dem Meer im Hintergrund und gerade die Nachtaufnahmen, finde ich unglaublich atmosphärisch. Also ich weiß nicht, was man da noch machen soll.
Und die Seefahrt vor allem, finde ich, also dazu kann ich ja, und von der Sicht kann ich ja auch ein bisschen was erzählen, tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob du es noch weißt.
Natürlich.
Aber ich habe dir ja gesagt, dass ich ja 2 Jahre bei der Marine jetzt war. Und da habe ich tatsächlich, war ich für eine Woche während meines Lehrgangs, war ich auf dem Segelschulschiff der Gosh Fock. Und das ist eigentlich genauso fast, kann man sagen, also wie zum Beispiel im Film klopfen die ja immer, wenn Wachwechsel verkündet wird oder wenn was ist oder sonst irgendwas. Das ist auf der Gosh Fock, war das genauso.
Ah ja,
also man okay. Hat das wirklich durchs ganze Schiff hallen gehört, wenn man da auf Holz geklopft hat.
Wow, das ist sehr interessant. Guck an. Das ist wirklich sehr interessant.
Genau, und die Informationen, die da vertreten werden, haben die sich da auch wirklich daran gesetzt und haben auch gewusst, was die da tun.
Mhm. Interessant, ja. Ja, schreibt, sehr guter Film, viele spannende Momente, vor allem die Szenen mit dem Jungen. Dann schreibt wieder jemand, der ziemlich enttäuschend, ich hatte mehr erwartet. Ich fand ihn gut, aber ich mag ja auch den Dracula-Film mit Keanu, der hat mich gut unterhalten. Gut und spannend, aber ein paar Logiklöcher. Netter, oldschooliger Vampirstreifen, der mir Spaß macht, war ganz okay, hatte ab und zu spannende Momente, eine 6 von 10. Kein Meilenstein, aber trotzdem gut. Visuell ganz toll, also ich mochte ihn sehr, da stimme ich zu. Dann hat hier jemand nur 2 von 10 Punkte gegeben. Das ist jetzt nicht ganz so viel, würde ich sagen. Guter Film, düster und spannend. Und dann kommt noch sehr schöne Verfilmung zum fehlenden Teil im Roman. In Ordnung. Gut, das sind jetzt die Kommentare gewesen von der Community. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir kommen mal rein, oder? Ich wäre soweit.
Ich wäre auch soweit.
Bevor wir loslegen, sag mir doch mal, oder uns doch mal, wo kommst du eigentlich her?
Ich komme aus in der Nähe von Darmstadt. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Ja, natürlich. Das sagt, glaube ich, wahrscheinlich jedem was, ja. Aus der Nähe von Darmstadt, okay.
Also ich war ja auch 2 Jahre lang oben im Norden von Deutschland und in Wilhelmshaven. Und da haben die Leute mich dann angeguckt, so, was, Darmstadt? Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Wenn die Leute es da nicht kennen, sage ich, das ist eine Dreiviertelstunde von Frankfurt entfernt.
Ist das das erstaunlich? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Darmstadt absolut bekannt ist.
Das variiert tatsächlich in verschiedenen Bereichen der Deutschlands. Also jetzt zum Beispiel meine Freundin, die wohnt in Baden-Württemberg und die zum Beispiel, wenn ich damit, wo ich mich da auch manchmal schon mit Menschen unterhalten habe oder so, haben die dann auch gesagt, was? Darmstadt, wo das?
Ja, okay, gut. Ja, ich wohne jetzt halt seit 1988 hier bei Frankfurt und natürlich kenne ich deswegen Darmstadt. Ja, vielleicht ist es halt einfach ein Irrglaube, ne, dass man halt meint, das ist ein Name, den das müsste jeder kennen. Ich meine jetzt die großen Städte, die wir hier in Deutschland haben, klar, die kennt jeder. Aber ich war jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, dass Darmstadt eine Stadt ist, die auch jeder kennt im gesamten Land. Also zumindest vom Hören. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Also vielleicht sind jetzt auch viele hier, die zuhören und sagen, hör, Darmstadt nie gehört. Ja, also Verdauung findet im Darm statt, aber was anderes habe ich auch noch nicht gehört bis jetzt. Das musst du jetzt also sein. Und sag uns auch noch, wie alt du bist.
Ich bin relativ jung, 19 Jahre alt.
Ehrlich?
Ja.
Wow, da bist du aber echt noch jung. Mann, Mann, Mann. Okay, alles klar. Wir haben 1897, ne, wenn ich mich nicht irre.
Genau, so in dem Zeitraum.
Das müsste genau das Jahr sein. Ich habe es vorhin gelesen, aber ich würde jetzt nicht 100%ig meine Hand dafür ins Feuer legen. Wir sind an der britischen Küste und sehen auf einmal, dass dieses Schiff ungebremst aufs Land zukommt. Und da sind ja dann, ist ja dann dieser Leuchtturmwärter und wahrscheinlich sein Sohn, würde ich schätzen, die das sehen und sagen, oh mein Gott, holt sofort, keine Ahnung, Constable, weil da kommt ein Schiff reingebrettert. Und das fährt ja dann auch auf Stein und auf Land und strandet ja, dann kann man sogar sagen. Ne? Bleibt ja dann noch hängen zwischen Felsen. Ne? Und ist hier schon wirklich super gewesen. Also ich habe das im Kino hier schon wirklich geliebt, wie hochwertig toll der Film gemacht ist. Ne? Also das merkt man hier schon sofort.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, auch eine der Sachen, wo ich sagen muss, das Schiff, das sieht wahnsinnig aus, meiner Meinung nach. Also vom geschichtlichen Standard damals, wie Schiffe aussahen, kommt das gut nah ran, tatsächlich. Und das ist auch das einer der Gründe, warum ich sage, dass das Schiff Wahnsinn aussieht, finde ich.
Ja, ich find's auch, sieht gut aus. Wir haben ja übrigens einen Film von André Ovredal, ist der inszeniert worden. Der hat ja jetzt schon einige andere gute Filme gemacht. Also damals hat er in Norwegen, in seinem Heimatland, Trollhunter gedreht. Das ist so eine Art von Footage-Mockumentary. Ich habe erst in der letzten Folge, die jetzt neulich mit Tom und Okan veröffentlicht wurde, darüber gesprochen, kurzzeitig. Dann hat er ja in den USA den auch genialen Autopsy of Jane Doe gedreht, der ja wirklich richtig guter Horror war. Also das war der erste Film nach langer Zeit, wo ich nachts irgendwann ausmachen musste, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe damals mit Kopfhörer auf dem Ohr. Das war wirklich unfassbar, unfassbar atmosphärisch. Und jetzt kommt die letzte Fahrt der Demeter und man muss echt sagen, der dreht gute Sachen. Ne? Also er macht wirklich gute Sachen und ich bin absolut begeistert vom Look dieses Films auch hier und kann einfach nicht meckern. Ich kann nicht so ganz verstehen, was die Leute für ein Problem damit haben.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, von dem, was er da gemacht hat, versteht er auf jeden Fall sein Handwerk tatsächlich.
Ja, das ist richtig gesagt, genau. Gut, wir haben hier also dann recht schnell natürlich eine Rückblende, weil es ist ja so, dass einer von den Polizisten dann ja sich das Logbuch des Captains nimmt und da blättert er ja dann durch. Ich war gestern so ein bisschen überrascht, weil er das halt so völlig problemlos im strömenden Regen liest und zuguckt, wie die Tinte verschmiert, ne? Wenn das einzige Beweis ist, was passiert ist, dann guck doch, dass du das Ding erstmal trocken hältst, ne? Bevor du es dann wirklich so komplett kaputt machen lässt, ne? Logischerweise durch Regen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Vor allem, man muss ja auch sagen, Tinte von damals ist ja nicht so gut wie heute.
Ja, das ist wahr. Es ist dann so, dass wir dann bei unserem Captain sind und ich denke, den nennen wir halt einfach Captain über die gesamte Folge hinweg und haben auch Clemens gesehen. Das ist unsere Hauptperson, das ist unser Arzt. Und und die kommen gemeinsam alle jetzt in, die sind in, wo genau sind sie jetzt hier? Die sind in Bulgarien, glaube ich, oder?
Ja, hast recht sogar, weil die überbringen ja die Kisten von Transsilvanien und deswegen sollte es eigentlich Bulgarien tatsächlich sein, ja.
Ja, genau, ich glaube Varna, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich meine, dass er Varna sagt, ich war jetzt selten in Bulgarien, gebe ich zu, deswegen habe ich es nicht ganz genau so im Kopf, aber das wird am Anfang zumindest gesagt, dass sie jetzt angekommen sind und so wie ich das verstehe, suchen sie ja jetzt nach neuen Leuten, die sie wohl mitnehmen können zum Arbeiten, ne? Also die ja praktisch, ihr Lohn ist einfach nur, dass sie mit nach England kommen können, ne? Und mehr kriegen sie halt nicht. Ne? Sie müssen halt das Schiff arbeiten, aber ja, sie werden da jetzt nicht irgendwie bezahlt. Die suchen sich halt einfach Leute, die freiwillig mitkommen wollen nach London und die stehen da auf der Treppe. Und dann haben wir ja dann unseren, ja, die rechte Hand des Captains.
Der ist im Art, genau, Mr. Wojcik.
Wojcik, ganz genau. Und der guckt sich ja die Leute aus, ne, die ja jetzt mitkommen. Und dann gibt es ja diesen einen Typen, der so grobian-technisch aussieht, mit dem Tattoo im Gesicht. Und für den entscheidet er sich, nachdem er ja dann mit Corey Hawkins, so heißt der Schauspieler, also mit Clemens gesprochen hat, der erzählt, dass er halt ein Arzt ist, dass er halt auch als Arzt natürlich ja mit Sicherheit sinnvoll ist. Aber die meinen ja dann auch irgendwie zu ihm, oder er meint zu ihm, der Wojcik, sie brauchen Leute, die arbeiten können, ne, und nicht nur irgendwie sitzen können. So sagt er das nicht, aber irgendwie so speist er ihn halt ab, ne.
Genau, weil er halt auch, also er hat ja auch gesagt, er hat Astronomie studiert, meines Wissens nach, genau. Und hat er erstmal Mr. Wojcik dann so ein bisschen an die Wand geklatscht, verbal so gesehen, indem er zu ihm gesagt hat, dass wenn auf See, wenn alles verloren ist, die Sterne nicht verloren gehen. Und deswegen er eigentlich perfekt dafür gemacht wäre tatsächlich. Wo ich auch noch sagen will jetzt, gab's da nicht sogar diese Prämie, die sie da bekommen, wenn sie zum bestimmten Zeitpunkt die Fracht nach London bringen?
Richtig, die sollen eine Prämie kriegen, wenn sie schnell genug in London sind und nicht so viel Zeit verlieren.
Genau, richtig.
Das ist halt auch mit ein Grund, warum sie die so viele Leute brauchen. Clemens wird ja dann, und die anderen, die werden jetzt halt dann so abgetan. Und der Clemens sagt hier übrigens, dass er in der University of Cambridge seinen Abschluss gemacht hat. Und da habe ich gelesen, dass Cambridge zu diesem Zeitpunkt, wo der Film spielt, noch keine Schwarzen erlaubt hat, dass bei denen studiert werden darf. Ist jetzt nicht etwas, wo jetzt die University of Cambridge großartig sagen kann, das ist ja ein Fehler. Die durften doch nicht damals, ne? Also das ist natürlich schon eher traurig, ne?
Ja, also das ist halt das Problem. Man wird auch während des Films merken, das wird noch öfter Thema. Da erzählt er ja noch von seiner Geschichte später dann und das wird der Rassismus, der damals zu dieser Zeit in der Welt rumgestreut wurde, das wird noch öfter Thema während des Films werden tatsächlich.
Das ist wahr.
Aber auch nicht, meiner Meinung nach, aber auch nicht so zwangsweise. Und das finde ich dann auch wieder gut tatsächlich. Ich bin da ehrlich, ich mag Filme nicht so, die so auf Zwang darauf aufmerksam machen wollen, sag ich mal.
Ja.
Aber wenn sie das geschichtlich gut verpacken, dann habe ich damit kein Problem.
Richtig, genau. Ja, es gibt ja dann diesen Moment, dass sie ja dann alle wieder zurück zum Schiff gehen und es werden ja dann die ganze Fracht und die Ware wird ja jetzt an Bord gebracht. Und da ist es so, dass das hat dieser Typ mit dem Tattoo im Gesicht und dem weißen Auge, ne, der sieht dann auf einmal, dass während er schon so am Arbeiten ist, dass auf diesen Kiste, der dieses Symbol ist, dieses Zeichen. Und da kriegt er ja schon einen Schreck und lässt ja dann noch irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Seil los und ruft ja irgendwas in seiner Sprache. Und der Clemens kriegt mit, dass Toby, das ist der kleine Junge, der mag vielleicht so 10 sein, ne? Das ist der Enkel vom Captain und der ist gerade so am Steine aufsammeln oder so und liegt halt unterhalb der Kiste und Clemens rennt hin, schiebt den Jungen zur Seite, also schubst ihn regelrecht zur Seite, damit die Kiste ihn nicht erschlägt. Und natürlich, der Captain rastet aus, was ist hier los, das kann ja wohl nicht wahr sein und dann sagt dann Grobian, ihr habt nicht gesagt, dass der Drache mit an Bord ist, glaube ich, sagt er, ne? Oder irgendwie so drückt er sich aus und die wissen alle nicht, was der redet, ne? Und dann meinten sie dann so um den Dreh, meint er so, ihr seid verflucht und das Schiff ist verflucht und geht ja dann auch wortlos weg, ne? Und der will ja nichts mehr mit diesem Schiff zu tun haben. Naja, und die gucken halt natürlich alle ein bisschen verdattert, was soll das, was nicht stimmt nicht mit dem. Und dann gibt der Captain dem Clemens allerdings die Hand, bedankt sich natürlich, weil er den Kleinen ja wahrscheinlich das Leben gerettet hat sogar gerade. Und deswegen kann er jetzt eben doch mit an Bord, ne? Und ist jetzt mit auf dem Weg nach London.
Genau, da fragte ich mich halt auch, was im Kopf der Crew wahrscheinlich vorgegangen ist, weil alleine schon, also die Leute, die Fracht ja nach England gebracht haben, war ja ursprünglich, also sie wurden ja eigentlich dafür bezahlt, dass sie es hinbringen und dass die Fracht verladen aufs Schiff. Wo die auf einmal sich auch dagegen sträuben und sagen, sie müssen vor Sonnenuntergang weg sein.
Richtig.
Wo und danach der Grobian, wie du ihn nennst, dann auch auf einmal sagt, weg hier.
Genau, also du meinst, die haben schon Ahnung, was da drin ist und wissen schon, was passiert.
Genau, richtig. Die sind ja auch, also vor allem aus dieser Region der Welt waren die Menschen ja damals sehr, sehr leichtgläubig, sag ich mal. Ja, leichtgläubig, übertrieben gesagt jetzt, weil in dem Fall ja wirklich irgendwas daran war. Aber auch früher tatsächlich, also in Realität waren die Menschen ja auch sehr leichtgläubig, was das angeht.
Ja, richtig, genau, das würde ich auch sagen, ja. Okay, also jedenfalls geht's ja dann auch los. Also ehe sie sich versehen, sind sie auch schon wieder auf hoher See. Und dann kommt ja dann der kleine Tobi und zeigt ja Clemens das Schiff. Unter anderem ist ja dieser Moment, dass er ja dann zeigt, dass man hier klopfen muss. Und dann tönt ja dann das Klopfen durch das ganze Schiff. Dann wissen sie Bescheid. Und jetzt hast du, weißt du, ich habe das gestern Abend geguckt, habe mir noch so gedacht, naja, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber jetzt sagst du mir gerade oder uns, dass das genau so ist. Das finde ich erstaunlich.
Das ist tatsächlich, liegt da auch an der Art, ich weiß nicht ganz genau, wie das ist, aber wie das Schiff auch gebaut ist irgendwie tatsächlich. Ja.
Ist das denn so, dass das Klopfen sich wirklich wie so eine Art Echo wiederholt oder hört man es einfach überall? Oder kommt das wirklich wie so ein Echo zurück?
Das wiederholt sich tatsächlich wie so ein Echo, kann man eigentlich sagen.
Verrückt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Interessant.
Das hängt halt damit zusammen, dass die je nachdem, dass es halt so unterrichtet wurde, sage ich jetzt unter anderem mal, dass die Stimme geschont werden kann, sage ich jetzt mal unter anderem. Dazu kommt halt auch, dass wenn irgendwelche Schiffe vor allem zu diesen Zeiten damals in nebeligen Gebieten war, wo dann halt, also es gibt ja auch die Glocke zum Beispiel, wo verschiedene Sachen ausgerufen werden können. Das können Land in Sicht, Gefechtsstationen, sonst irgendwas alles sein. Damit wird halt darauf aufmerksam gemacht und dann da weiß, dass da jeder, dass da jetzt was ist. Deswegen wurde das halt auch so unterrichtet, sage ich jetzt mal, dass die durch einfach klopfen soll, um die Stimme zu schonen und unter anderem, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Also das gibt so einen taktischen Kriegsgrund dafür, sage ich jetzt mal.
Okay. Also der Kleine zeigt Clemens ja, wo denn die Kajüten sind. Er zeigt ihnen die Tiere. Der Hund wird vorgestellt, der da ja auch sein Unwesen treibt die ganze Zeit. Dann sind da Schafe und Hühner und so weiter. Und dann sind sie irgendwann auch in der Küche und lernen ja dann auch den asiatischen Koch kennen. Ich denke mal, wir bleiben einfach bei Koch, ne? Da wissen wir alle, was wir meinen. Und der ist ja so ein bisschen grummelig, sagt ja auch, raus mit dem Köter aus meiner Küche und sowas, ne? Was er dann so quatscht, ne?
Hat auch ebenfalls so einen Seemannsirrglaube, sag ich mal. Also wirklich, man kann eigentlich sagen, grundsätzlich, also ob damals, heute sieht man sowas tatsächlich nicht mehr, aber damals waren Seemänner eigentlich die leichtgläubigsten Leute, die es gibt tatsächlich, weil Seemänner halt aber auch so eine besondere Art von Menschen sind, sag ich mal.
Ah ja, ist das so, ja?
Wo man gesunde Menschenverstand sagen würde, oft ist vielleicht nicht mal so schlimm, aber gut.
Okay. Ja, wir haben ja so eine Montage dann, ne? Wir hören ja dann die Logbucheinträge vom Captain, 6. Juli, ja, und dann haben wir ja dann auch so einen Überblick, wir sehen die Karten, ne, dass sie jetzt, wo sie sich ungefähr befinden mit dem Schiff auf dem Meer und so weiter und so fort. Und dann ist dann ja so, ein paar Tage sind ja dann vergangen und sie sind auf hoher See, es ist nachts, der Kleine ist da am Rumspielen mit den Erwachsenen. Dann führen ja dann auch die Männer ein Gespräch. Das, unter anderem sagt ja der Captain auch zu Wojciech, dass er wohl seinen Part übernehmen kann. Ne? Also er ist ja dann quasi so eine Art Co-Pilot, ne? Und wird ja dann wohl, weil er ja jetzt, das jetzt seine letzte Fahrt sein soll, dann wahrscheinlich befördert zum Captain dann, ne? Wenn er jetzt abtritt. Ne?
Genau, richtig. Sein offizieller Posten ist ja erster Mat tatsächlich, aber auch ein ganz nützlicher Fakt nebenbei, also heute in der also zumindest in der Marinebranche, sag ich jetzt mal, gibt es eine Unterteilung, was ein Boot ist und was ein Schiff ist. Und nämlich ein Schiff hat einen ersten Offizier und ein Boot hat keinen ersten Offizier, kannst du dir so vorstellen.
Ja. Okay.
Und offiziell gesehen ist das dann halt so die rechte Hand, also der erste Offizier, wenn du es genau nimmst.
Ah ja, okay. Und das, worauf die jetzt hier unterwegs sind, ist die Demeter jetzt ein Schiff oder ein Boot?
Das ist ein Schiff tatsächlich, nur dass er halt nicht die Bezeichnung erster Offizier hat, denke ich mal, sondern...
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Schiff und einem Boot?
Also grundsätzlich war das, ist das eigentlich so ziemlich der, es gibt keine großen Unterschiede tatsächlich. Also das, kein, man kann es von außen gar nicht so feststellen, sondern halt von innen. Das, was ich gerade eben gesagt habe, dass ein Schiff ein erster Offizier hat, das ist eigentlich auch schon ein großer Unterschied. Tatsächlich, also in meiner Dienstzeit, wo ich bei der Marine war, da habe ich zum Beispiel auch schon Korvetten gesehen. Und die sind von der Größe her eigentlich fast genau wie ein Schiff, aber die haben halt einfach keinen ersten Offizier und deswegen werden sie als Boot geführt.
Interessant, alles klar. Ja, also, während sie ja dann da so die Männer unterhalten sich und dann singen sie mit dem Kind, machen sie Quatsch und so. Und dann sehen wir ja dann aber auch schon, dass unter Deck da irgendwie was lauert in dieser großen Kiste halt, ne? Es ist ja so, dass Dracula sich ja in diese Kiste reinlegt oder legen lässt und wird ja dann aber mit der Erde, mit der transsilvanischen Erde wird er ja losgeschickt. Er muss ja diese Erde haben, also er muss in dieser Erde liegen, ne? Also das sieht man ja zum Beispiel ganz stark in dem Film von 92, da siehst du ja, dass bevor er sich aufmacht auf diese Reise, dass sie die Kiste mit Erde füllen.
Genau, richtig, weil der, sein Fluch sozusagen, dass er ja als Vampir gestraft wurde, muss halt beinhalten, dass er auf transsilvanischem Boden bleibt, sag ich jetzt mal.
Ah, ja, okay, so kann man es gut sagen, ja, genau. Ja, wir sehen ja dann auch, dass er sich wahrscheinlich dann schon befreit hat aus seiner Kiste und können dann die ganzen Ratten sehen, dass die nicht so ganz begeistert sind von dem, was sie sehen. Also die sind so ein bisschen nervös und huschen dann alle über den Boden und weg und sehen aber, dass da ein Schatten denen schon folgt. Ne? Also ist er schon auf dem Weg.
Genau, richtig.
Ja. In der Szene darauf sind sie ja am Essen und unterhalten sich ja darüber, was sie denn mit ihrem Bonus machen, mit ihrer Prämie machen, wenn die jetzt in London ankommen. Und dann reden sie ja dann so, was sie sich kaufen werden oder was sie so vorhaben. Das ist halt so ein bisschen Smalltalk, was sie da tun, ne?
Mhm.
Es gibt ja dann auch diesen Moment, dass der eine ja irgendwie wo erzählt, ich bin mir nicht sicher, ob er das so sagt, aber jedenfalls fällt das Gespräch auf ein Bordell und da meint ja dann der Captain noch irgendwie so, Vorsicht, so um den Dreh, hier ist der Kleine am Tisch und dann sagt der Kleine so, ich weiß doch, was ein Bordell ist, ja, ja, was ist denn ein Bordell? Ja, da ziehen Mädchen ihre Unterhosen aus und ihre Schlüpfe aus für ein bisschen Geld, irgendwie so sagt er das doch, ne, auf so eine süße Art und Weise, ne?
Genau. Als ich diese Szene das erste Mal gesehen habe, habe ich mich weggelacht tatsächlich.
Ja, also er war wirklich ganz süß, ja. Weil er muss sich ja mit seinen unschuldigen 8 oder 9 Jahren ja fragen, warum sollten sie das denn tun? Ja. Also, was hätte man denn davon, wenn sie ihre Höschen ausziehen für Geld? Also, es gibt zum Beispiel, das habe ich mal vor Jahrzehnten gesehen bei den Simpsons, da gab es einmal eine Folge, wo irgendwie Homer beschuldigt wird, eine Frau belästigt zu haben, also ihr an den Hintern gegriffen zu haben. Und das war aber eigentlich gar nicht so. Und dann sagt doch Bart dann auch, was hätte Dad denn davon, ihr an den Hintern zu greifen? Da kommt noch eine Pupse raus. Ja. Und das fand ich eigentlich auch ganz süß. Ja, so denken halt Kinder, ne?
Auf jeden Fall, die versuchen sich das dann halt so zurechtzulegen.
Okay, die Tiere, die werden in der Szene darauf so ein bisschen nervös und der Kleine weiß nicht, was das soll. Also die Hühner, die hüpfen durch die Käfige, die Ziege läuft auf und ab, das Schwein dreht sich im Kreis und dann meint er dann auch dann der Kleine, was haben die Tiere denn bloß? Und Clemens ist ja mit dabei und sagt, ja, das ist wahrscheinlich wegen dem Sturm oder wegen dem schlechten Wetter, das macht die wohl nervös, ja. Und dann decken sie die Tiere ja dann auch ab, damit die halt einfach gar nichts sehen mehr. Wird das Wetter immer schlimmer und dann fällt ja dann auch irgendwas zu Boden im Lager, also direkt angrenzend, wo ja dann Clemens auch zum Kleinen meint, hol mal den Captain, da ist was im Lager runtergefallen. Und als Clemens das dann betritt, dann sehen wir ja auch, dass das genau praktisch die Mitte ist des Schiffs, weil wir sehen ja immer diesen Art Boden, der so gelöchert ist, so. Da kann man ja immer von oben sehen, dass das direkt nach oben geht, weißt du? Also, das ist praktisch, also die Luke zum Befüllen der Ware ist direkt über ihnen, ne? So muss man sagen.
Genau, das Frachtgitter.
Ah, Dankeschön. Ich habe kein Wort gefunden. Das Frachtgitter, okay. Das Gitter zum Frachtraum, so ist es, ja. Da möchte ich auch nochmal zu diesem Punkt kommen, wo die Leute sagen, man hätte auch einfach nur die Kisten über Bord werfen können. Ich denke, das sind halt so mehrere Faktoren, die eigentlich dagegen sprechen, weil man sieht ja, dass sie das ja mit einem Kran reinwuchten. Haben sie diesen Kran denn eigentlich an Bord oder ist der an Land? Das ist ja erstmal die erste Frage, weil du nimmst ja nicht diese Kisten auf die Schulter, runter und trägst sie die Treppe hoch. Die kann ja nur aus diesem Loch hochgehievt werden mit einem Kran. Und wenn dieser Kran nicht an Bord ist, kriegst du die Kisten auch nicht raus. Das ist der erste Punkt. Und zweitens muss man ja auch bedenken, dass man ja fremde Ware nicht einfach von über Bord werfen kann. Ich meine, dafür ist ja bezahlt worden. Wenn die in London ankommen, dann ist die Prämie vielleicht dann auch ganz schnell im Arsch, wenn sich plötzlich herausstellt, dass Ware nicht mehr da ist. Also deswegen ist das ein bisschen sehr leicht gesagt, oder?
Weil genau für diese Ware ja so eine große Summe bezahlt worden. Ich meine, dann kommen sie da hin und sagen, ja, wo ist die Ware? Haben wir über Bord geschmissen. Ja, was denn mit euch los? So, Leute, wir haben euch dafür bezahlt. Was ist mit euch?
Das stimmt, richtig. Das geht natürlich dann auch nicht. Das ist dann auch ein bisschen leicht. Aber klar, wenn es darum geht zu überleben, dann würde man das natürlich tun. Ich gebe aber trotzdem zu, dass die Idee hier ein bisschen hinkt. Also man hätte schon sehr viel früher auf die Idee kommen müssen, die Ware zu durchsuchen. Weil wenn sie wissen, wenn sie nicht sehen, dieses Wesen tagsüber, dann kann es ja nur sich im Frachtraum verstecken. Und wenn es im Frachtraum selber nicht ist, dann muss es in den Kisten sein. Und da hätte man viel früher irgendwie auf die Idee kommen können, man guckt rein und man schmeißt die Scheiße irgendwie raus. Oder man nagelt es zu, die Kiste noch mehr oder keine Ahnung, irgendwelche Möglichkeiten muss es ja geben, weil der ist ja tagsüber völlig ungeschützt, wenn er in seiner Kiste liegt. Aber da wird, anstatt irgendwas zu tun, wird oben gesessen und überlegt, was man tut, ne? Aber es passiert halt nichts, ne?
Im Endeffekt waren sie ja erstmal sich unsicher, was das eigentlich ist tatsächlich. Aber der Gedanke, dass man vielleicht ein bisschen darüber nachdenken könnte, dass es im Hafen, wo sie ausgelaufen sind, zwei Situationen gab, wo die Leute sich gesträubt haben zu arbeiten und lieber geflüchtet sind, weil sie die Kisten gesehen haben, da hätten sie vielleicht schon so ein bisschen, hätten sie vielleicht kurz mal ein bisschen den Kopf anschalten können tatsächlich.
Du hast total recht, ne? Darüber haben die gar nicht geredet, ne, im Film. Die haben gar nicht gesagt, irgendwie mal, die wollten nicht mit, weil sie die Kiste gesehen haben. Das beziehen sie gar nicht mehr. Da nehmen sie gar keinen Bezug mehr drauf im gesamten Film, ne?
Jeglicher gesunden Menschenverstand eigentlich nicht zu finden. Das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Also viele haben ja gesagt, so ein paar Logiklöcher sind drin und das sind dann halt so diese Logiklöcher.
Okay, es ist halt so, dass er ja dann in den Raum geht, weil er da ja ein Geräusch gehört hat und dann ist er ja da so eine zweite Kiste, wenn ich mich nicht irre, die fällt ja dann auch noch richtig zu Boden und da fällt ja jemand raus. Und da ist es doch dann aber eine junge Frau, die da plötzlich rausfällt. Und zwar ist das die Anna, die steht völlig neben sich, sie ist bewusstlos und er kann es nicht glauben. Und in der nächsten Szene haben wir die ja dann auch schon irgendeinem Raum liegen. Ich glaube, sie liegt auf dem Tisch sogar, ne, wo sie gegessen haben. Und eine blinde Passagierin und er will ihr natürlich das Leben retten, weil sie eine Infektion hat und sie braucht Blut. Und dann ist ja dann Wojciech derjenige, der dann sagt, das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, wir müssen schmeißen die über Bord und gut ist so um den Dreh. Und dann meint er, mit Sicherheit werden wir sie nicht über Bord schmeißen. Und wenn er nichts Besseres zu sagen hat, dann hat er sich zu verpissen auf gut Deutsch. Und
ja, genau.
Ja, hat er auch recht, muss ich auch wirklich sagen. Wojciech ist auch lange Zeit ein echtes Arschloch und ein Typ, so der uns immer in solchen Filmen gibt, der nie die Gefahr sieht, der nie kapiert, was Sache ist, ne? Und der immer vor allem die Augen verschließt und sich die blödesten Dinge zusammenmalt, weißt du, wie nachher zum Beispiel, er war betrunken, ist über Bord gefallen, gut ist ja so um den Dreh, ne? Aber dass der Boden voller Blut ist, das wird halt einfach ausgelassen, ne? Und ja. Er ist halt wirklich ein Idiot. Was mich bei Wojciech auch ein bisschen stört, das war schon im Kino so, ist allerdings nur der deutschen Synchro geschuldet. Er hat hier den Sprecher von einem Hauptdarsteller von CSI Las Vegas, und zwar von Greg. Alle, die CSI kennen, wissen, wer das ist. Ich muss halt, wenn ich die Augen zumache, sehe ich halt immer Greg vor Augen. Ja, und das passt mir nicht. Da finde ich, ist die Stimme leider ein bisschen falsch. Irgendwie ist die auch zu jung für den Schauspieler. Der klingt im englischen Original sehr viel älter und auch gruppiger. Das ist fehlbesetzt, finde ich. Der hat da einmal als Sprecher nichts zu suchen gehabt. Das ist natürlich, wie gesagt, nur im Original ein Problem. Ist dir das aufgefallen, dass da auch ein Problem mit?
Nee, grundsätzlich, also CSI habe ich noch nie geguckt. Wollte ich mal gucken. Was mir aufgefallen ist, wo ich jetzt auch gerade kurz dazu komme. Ich habe ja vorhin gesagt, Seeleute sind ein besonderer Schlag von Menschen. Der ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, sage ich mal. Und jetzt kommen wir auch zu dem, zu einem, eine Sache, die ich vorhin gesagt, die ich noch sagen wollte. Die finden ja die Frau. Und früher war es tatsächlich so, dass Frauen an Bord Unglück bringen. Das heißt, das war dann schon mal erstmal der Punkt, dass das eine blinde Passagierin war, weil blinde Passagiere bringen genauso Unglück. Und dann dazu auch noch eine Passagierin. Ja. Das bringt dann halt nochmal doppelt Unglück. Und da haben sie ja alle da, also bis auf der Captain war ja alle da und Clemens waren ja alle dafür, dass die von Bord schmeißen, die Frau, also Diana. Und
also es ist ja auch so, dass der Captain ja dann meint, dass wir natürlich nicht diese Frau, ich habe es gerade schon erwähnt, über Bord werfen. Seine letzte Fahrt wird jetzt, also vor seiner Rente oder Pension, wird jetzt nicht überschattet von dem Tod einer jungen Frau, erst recht, egal ob blinde Passagierin oder nicht, ne? Und er sagt aber auch trotzdem, dass sie irgendwie, dass er halt ihr sein Essen mit ihr teilen muss. Also die anderen geben nichts dafür her. Ne? Das sagt er also. Also auf der einen Seite war das nicht, was er sagte, aber mit dem nächsten Satz ist er schon wieder irgendwie ein Arsch gewesen, ne, der Captain. Ja, und das ist dann so eigentlich das ganze Gespräch. Ne? Er soll ihn halt retten. Die machen auch eine Bluttransfusion, um dann die Infektion rauszuwaschen, wie man es auch immer sagen will. Und das ist dann auch das, wo er dann auch, dann der, dass der Captain dann halt auch zustimmt. Und da hat dann Wojciech auch nichts mehr zu melden, ne?
Genau, richtig. Also grundsätzlich halt, warum er halt auch gesagt hat, dass er die, dass Clemens nur seine Ration mit ihr teilt.
Genau.
Ist hauptsächlich der Grund, dass er halt immer versuchen muss, auch auf seine Männer einzugehen halt hauptsächlich. Also es gibt nichts, eigentlich auf dem Schiff gibt es nichts Wichtigeres, wenn die Mannschaft den Respekt vom Kapitän verliert, sag ich jetzt mal so. Und deswegen hat er halt dann versucht, halt auch wieder ein bisschen auf die Männer einzugehen, weil ich glaube, da wäre dann, dann hätte es Blut und Meuterei gegeben, wenn er gesagt hätte, ja Jungs, jetzt gibt der Dame mal euer Essen. So, kann ich mir vorstellen.
Gib mal was ab, ja, okay.
Genau, richtig, unter anderem deshalb, weil man muss halt immer, der Kapitän ist die wichtigste Person an Bord eines Schiffes, kann man eigentlich sagen, weil er immer die Wahrung befassen muss, jeweils. Und deswegen, und auch tatsächlich noch ein zusätzlicher netter Fakt, ich habe dir ja schon gesagt, dass es am Schiff einen ersten Offizier und einen Kapitän gibt.
Ja.
Wenn du aber persönliche Schwierigkeiten hast, also keine Ahnung, mit Familie, mit sonstigen Sachen oder sonst irgendwas, gehst du immer zum ersten Offizier, weil der erste Offizier ist dein Disziplinarvorgesetzter und ist für dich verantwortlich als Person. Der Kapitän darf zu seiner Mannschaft keine Verbindung aufbauen, da er im Endeffekt entscheiden muss darüber, ob jetzt ein Schott oder eine Abteilung, wo Wassereinbruch herrscht, er das Schott schließen lässt, wo vielleicht aber gerade noch ein Schiffssicherungstrupp gerade drin ist. Das bedeutet, der Kapitän muss im Ernstfall darüber entscheiden, wen er sterben lässt und wen nicht. Das ist unter anderem der Grund, dass diese Entscheidung einfacher fällt, ist der Grund unter anderem, dass der erste Offizier zu den Leuten der nächsthöchste Disziplinarvorgesetzte ist und man zudem eine Verbindung haben darf, sag ich mal.
Ach ja.
Also nur, dass bei mir auf dem Schiff das nicht so war, also es war fachlich gesehen war es so, aber vor dem ersten Offizier gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Vorgesetzte, an die man sich wenden soll. Also es gibt so eine Kette auf dem Schiff, in welcher Reihenfolge man sich an welchen Vorgesetzten wendet. Das ist auch wieder anders, weil zum Beispiel bei mir auf dem Schiff saß der Kommandant auch schon das eine oder andere Mal bei uns in der Messe und hat mit uns einen gehoben. Also das ist halt auch wieder so eine Ansichtssache.
Okay, das ist sehr interessant. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber macht Sinn, aber interessant, ja. Ja, in der nächsten Szene ist es doch so, dass sie dann draußen unterwegs sind, also an Deck, ne, sagt man. Und da ist es nachts und dann ist dann der Kollege Olgarin, wird er genannt, dieser Typ mit dem Bart, der ist draußen am Steuer. Und dann kommt ja dann Clemens dazu und dann sagt ja dann auch dann irgendwie Olgarin, dass er jetzt mal kurz sich so die Beine vertritt oder wohin auch immer. Er nimmt ja sein Fernglas mit und meint ja dann auch so zu ihm, wenn irgendwas ist, klopf einfach und klopft ja dann auf die Seite, meint er dann auch, das hören wir dann alle. Okay, und während dann Clemens am Steuerrad ist, sagt er dann auch noch, wir kommen sehr gut durch. Und als er dann so nach rechts geht, weiter mit dem Fernglas oder Fernrohr ist das, das in dem Fall eher, sieht er plötzlich das Gesicht von einem Wesen, das da steht. Und das ist so ein Schocker, den hat man kommen sehen, das wusste man, dass das passiert, ne?
Ja, definitiv.
Das war auch in meinen Augen ein bisschen zu gewollt. Das hätte man ein bisschen besser machen können, weil das Ding stellt sich ja auch dann scharf. Und ich glaube nicht, dass der dieses Ding irgendwie manuell scharf stellen konnte damals. Also kann ich mich natürlich irren, aber das du weißt ja, wie eingeschränkt die Sicht ist, wenn du ein Fernrohr oder ein Fernglas benutzt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau das Gesicht triffst? Das hätte man vielleicht mit einem Huschen oder mit einem Schatten besser geregelt, als jetzt direkt ins Gesicht zu gucken. Jedenfalls erschreckt sich Olgaren ja, der denkt ja, oh Gott, was ist das? Und folgt ja dann dorthin. Das ist, halte ich auch schon für ein bisschen komisch, weißt du, wenn du in so ein komisches Gesicht siehst, also sofort weißt, da ist ein monsterähnliches Wesen an Bord, dann tue ich sofort den ganzen Trupp zusammenschreien und gehe jetzt nicht erstmal dann noch in die Dunkelheit und erforsche erstmal selber. Deswegen hätte ein Schatten oder ein Weghuschen eines Wesens, das er gerade nicht so richtig erkennen kann, mehr Sinn gemacht, finde ich.
Genau, vor allem da würde ich dann auch zum Beispiel, also wenn ich sowas gesehen hätte, würde ich jetzt zum Beispiel nicht klopfen, sondern hätte direkt Alarm ausgerufen.
Ja. Genau, es hätte tatsächlich vielleicht mehr Sinn gemacht. Naja, jedenfalls verschwindet Olgaren und Clemens merkt ja, dass er weg ist und sagte dann, Clemens, nein, gar nicht wahr, das ist er selbst. Olgaren ruft er, keine Antwort, dann klopft er, keine Antwort. Dann läuft er ja dahin, wo er gerade stand und es ist halt irgendwie nichts zu sehen, als Olgaren auf einmal hinter ihm auftaucht, ne, so Jumpscare-technisch und meint dann auch, hast du es gesehen? Und dann meint er, was? Und dann meint er, ich glaube, er meint, irgendwas ist an Bord, ne? Ich glaube, er sagt das, ne? Irgendwas Böses ist an Bord, irgendwas Seltsames ist an Bord. Also Olgaren ist halt total verwirrt. Dieser Film hier hatte übrigens insgesamt eine Produktionszeit von 20 Jahren. Das musst du dir mal vorstellen. Also ich meine, die haben den natürlich jetzt erst gedreht und gemacht, aber im Hinterkopf, also in den Hinterköpfen von der ganzen Produktion und Verleih und so weiter, ist der schon seit 20 Jahren Thema. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist doch Irrsinn.
Genau, auf jeden Fall, stimmt, habe ich gar nicht so von der Seite gesehen, tatsächlich, muss ich auch sagen. Und da, wo Clemens ja am Steuer stand und Rudelgänger war zu dem Zeitpunkt, sieht er ja kurzzeitig auch, da guckt er kurz weg, dann guckt er wieder hoch. Und da sieht er ja diese schlachslige Gestalt von Dracula. Also, muss ich auch sagen, der Schauspieler von Dracula, also Javi.
Ja, das ist ein Spanier, der spielt, unter anderem hat er auch in Rec das lange Lulatsch-Monster gespielt, in dem spanischen Teil.
Also wenn es um schlachsige Gestalten geht, ist er ja eigentlich immer erster Ansprechpartner, kann man sagen. Ich glaube, der hat auch in S mit meines Wissens mitgemacht.
Ich glaube, er hat auch gespielt in Pans Labyrinth sogar, das Wesen mit den Augen in den Händen.
Ja, ja, ja.
Das war, glaube ich, auch.
Ja, ich glaube. Und da gibt's ja kurz die Stelle, wo Clemens diese schlachsige Gestalt ja kurz sieht, weswegen er dann auch vorläuft tatsächlich. Also, und deswegen hat er ja, aber der war sich ja selber nicht sicher, ob der das wirklich gesehen hat tatsächlich.
Ja, ja, genau.
Ob der sich das nur eingebildet hat, vor allem, da man sich nachts gern mal schnell ein paar Sachen einbildet.
Ja, okay, gut. Jedenfalls ist dann ein Szenenwechsel und sind beim Koch. Der läuft mit seiner Laterne einen Stock tiefer und sieht plötzlich, dass die ganzen Tiere tot sind. Also hoffnungslos gekillt. Also die Ziege, der Schwein, die Hühner, alles fertig gemacht. Und sogar der Hund liegt auch tot dabei. Und dann sind wir dann in der nächsten Szene, wie sie alle oben sind und sich die Tiere angucken. Und ja, können sich das natürlich nicht erklären. Und dann sagt dann halt einer ganz schnell, das wird wohl Tollwut gewesen sein. Und Tollwut, ein Tier muss ja Tollwut haben und die anderen umbringen. Dann hat sich ja zum Beispiel der Hund danach nicht noch selbst zerfleischt. Ne?
Ja.
Also ich meine, Tollwut hin oder her, ich meine, selbst tut man sich wohl nicht verletzen, ne? Als tollwütiges Tier. Das mit Sicherheit wohl eher weniger, ne?
Genau, wo ja auch unser wunderbarer erster Arzt, Mr. Wojciech, ich glaube, er war es tatsächlich, sich auch daraufhin auch irgendwie wieder was zusammenreimt, wie das. War ja das, glaube ich, nicht sogar vielleicht mit Tollwut?
Ja, ich meine, das ist Tollwut gewesen. Das sagt er ja. Da ist er auch recht schnell von der Geschichte beeindruckt und das wird wohl so sein. Das muss Tollwut sein.
Genau.
Ja, und dann sagt natürlich der Captain aber auch recht schnell, dass das Vieh muss über Bord. Ne? Also damit ja, klar, ich meine, die Tiere, die verwesen jetzt, die können jetzt noch für mehr Seuchen und Krankheiten sorgen. Also ist das klar, dass sie die jetzt über Bord werfen. Die Haie freuen sich, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, definitiv.
Und dann werden die Tiere über Bord geworfen. Und dann gibt's ja so, dass Tobi, der Kleine, ja dann am Wein ist, woraufhin ja dann Clemens zu ihm sagt, er war ein guter Hund und bitte sei nicht so traurig. Woraufhin er meint, es geht ja nicht nur um den Hund. Also ich habe dem Captain, also seinem Großvater, versprochen, dass ich mich um alle Tiere kümmere. Woraufhin dann Clemens sagt, dass das aber halt nun mal das Leben ist. Also Dinge verlaufen auch anders, als man es erwartet, unabhängig davon, wie man es verspricht. Ne? Also das kann man halt nicht immer beeinflussen. Ne? So sagt er das zu dem Kleinen, tröstet ihn damit dann. Ne?
Genau, richtig. Ich glaube, der Hund hieß Huck, oder?
Ja, stimmt, Huckleberry. Ja, natürlich.
Da war ja auch schlussendlich die Situation, dass er, der Cap fragt Clemens noch, ob da die Tiere, ob das sich auf die Mannschaft auswirken kann, also ob die Tiere ansteckend sein könnten, wo er auch noch so zum Captain sagt, dass Tollwut hauptsächlich eigentlich nur über einen Biss übertragen wird. Hat er auch recht.
Ja.
Genau, und da habe ich auch noch ein Thema. Die machen ja bei der Anna, also kurz mal so, weitere Logiklücke vielleicht. Bei der Anna machen sie ja weiterhin Bluttransfusionen. Das finde ich immer lustig, wenn ich Filme aus dieser Zeit gucke und Bluttransfusion gemacht werden, denke ich halt immer, wie war das nochmal mit Blutgruppe und
ja, genau, richtig.
Dementsprechend ist das halt guter Zufall oder gutes Glück, dass die halt dieselbe Blutgruppe haben oder dass Clemens halt nur Negativspender ist, so sage ich mal.
Du, das ist auch in der Folge damals mit Christian schon besprochen. Da geht es ja auch um Bluttransfusion. Und da habe ich dann auch schon gesagt, also mit Blutgruppen hatten sie es damals noch nicht so, ja.
Ja, finde ich dann immer lustig, wenn ich solche Szenen sehe. Kurz mal so nebenbei.
Ja, ich habe auch gelesen, dass diese Art von Transfusion, wie er sie hier macht, zu diesem Zeitpunkt so noch nicht stattgefunden haben. Aber klar, wir wollen jetzt auch nicht über alles hier meckern, ganz genau. Übrigens, die Figur von Anna, die ja jetzt unten noch liegt, die gibt es im Buch eigentlich nicht. Ne? Also die haben hier natürlich sehr viel künstlerische Freiheit bei der Erstellung des Drehbuchs gemacht oder sich gelassen, aber von einer Anna ist nicht die Rede. Die ist zu erfunden.
Genau, also zum Schluss hin wird's ja auch nochmal ein bisschen anders, sag ich mal. Also Clemens, der Charakter an sich, der hat ja zum Beispiel ja auch im Buch jetzt gar nicht existiert, denke ich, oder? Also ich weiß nicht, ob der existiert hat, aber ist ja, wenn er existiert, dann ist er auch ums Leben gekommen in der Zeit, glaube ich. Gehe ich mal von aus. Aber meines Wissens nach hat er nicht existiert auch, oder? Ist auch eine ausgedachte Figur.
Nee, ich denke, du hast recht, den wird es auch nicht geben. Es gibt mit Sicherheit nur die Crew. Nur Captain und seine Crew, mehr werden dann nicht gewesen sein, denke ich.
Genau.
Ja. Übrigens gibt es eigentlich, also Anna ist ja hier die einzige Frau an Bord, wie wir alle wissen. Es gab ursprünglich noch zwei weitere Frauen an Bord, allerdings nur als Leichen. Die haben nochmal zwei weibliche Leichen gefunden im Lagerraum in weiteren Kisten, die Dracula nutzt, um sich zu ernähren. Die haben sie dann noch gefunden. Allerdings ist das eine geschnittene Szene, die gibt es nicht im Film, ist allerdings auf der Blu-ray-Veröffentlichung in den Deleted Scenes zu finden, dass sie also dann nochmal zwei Frauen empfinden.
Auch ein netter Fakt, muss ich mir, glaube ich, mal angucken.
Ja, hast du die DVD da?
Also, Blu-ray tatsächlich nicht, aber normalerweise wird das mittlerweile ja auch, glaube ich, auch tatsächlich Deleted Scenes immer auf YouTube hochgeladen, denke ich mal.
Ach so, ja, das kann gut sein, ja. Das könnte sein, dass du da recht hast, ja. Ja, übrigens waren Naomi Rapace, also die einzige Frau, also die Frau, wo nur sie selber weiß, wie sie ausgesprochen wird, und Ben Kingsley waren schon 2010 im Gespräch, hier mitzuspielen. Sind aber beide dann ausgetreten. Rapace hat dann wegen Prometheus dann abgesagt. Aber wenn man bedenkt, dass der Film ja dann nochmal über zehn Jahre brauchte, bis er dann ins Kino kam, hätte sie wahrscheinlich doch wieder mitspielen können. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Auch Viggo Mortensen hätte mitmachen sollen. Aber auch der ist dann schon viele Jahre vorher wieder rausgegangen.
Ja, es ist schade, wenn man sieht, dass so viele Schauspieler eigentlich gegangen sind, die auch gutes Potenzial gehabt hätten.
Das stimmt. Bram Stoker selbst sollte eigentlich auch Regie führen, aber der ist dann schon gestorben vor 100 Jahren.
Ja.
Das war ein Spaß, ja. Das war ein Jux. Okay, tut mir leid, manchmal kommen so dumme Witze.
Alles gut, ich mag sowas eigentlich. Ich sitze dann auch regelmäßig eigentlich am, wenn ich dir zuhöre oder so, sitze ich dann auch regelmäßig da und muss eigentlich auch lachen. Genauso wie du letztens auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie er hieß, hast du ja letztens auch eine Folge aufgenommen, da habt ihr über Vampirfilme geredet. Deine erste Aussage war Twilight und ich so, ja, alles klar.
Stimmt, ja. Hast du nicht geglaubt?
Nee, ich hab's direkt, ich hab auf die Pointe gewartet, direkt eigentlich so.
Ja, der Robert hat ja auch sofort lachen müssen, ne? Der hat's mir ja auch nicht geglaubt. aber der zweite Teil, nicht der erste, sondern der zweite Teil war es dann. Okay, gut. Also ja, jedenfalls ist es so, dass die nächste Szene finde ich super. Also ich mag halt dieser visuelle Look ist halt einfach fantastisch, weil wir haben ja dann so eine Aufnahme aus der Luft und sehen, wie die gesamte Crew oben in den Segeln hängt, ja, weil sie die doch dann halt hochspannen oder drehen, was auch immer. Und wie du denn so das Meer im Hintergrund siehst und das ist halt einfach klar, alles digital, aber es ist super klasse gemacht. Also da, man glaubt es wirklich, für mich, also ich sag ganz ehrlich, ich glaube alles, was ich hier sehe, ich muss hier nicht irgendwie denken, das ist Scheißendreck gemacht oder so. Wie siehst du das? Das ist doch visuell, ist das doch mega.
Auf jeden Fall, also ich finde das auch tatsächlich mega gut, wie dir das gemacht hat. Viele haben sich auch über die Darstellung von Dracula anscheinend immer beschwert, wo ich halt auch sagte, finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Nee, muss ich auch nicht sagen. Ich fand das auch gut. Ja, und dann haben wir dann nächste Szene. Es ist dann mittlerweile wieder tags und haben dann auch wieder Szenen vom Logbuch. Also wir hören dann wieder den Captain, wie er erzählt. Weißt du, womit ich hier so ein bisschen Probleme habe? Weißt du, der Film, der spielt also so vom Gefühl her in einem Zeitraum von 5, 6 Nächten, ne, so und Tagen kann man sagen, weil das ja recht schnell vorwärts geht. Aber eigentlich sind es ja etliche Wochen. Man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass zwischendrin so lange gar nichts passierte hier, ne, irgendwie. Also, verstehst du, was ich meine? Man hat das Gefühl so vom Kopf her, das sind nur 6 Tage. Aber das müssten Wochen sein. Ich weiß halt nicht, wie viel leider, aber es müsste ewig sein.
Ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass man da auf dem Schiff weiter rumläuft.
Ja, genau. Die Tiere sind alle gekillt worden und jetzt passiert erstmal 3 Wochen nichts, so um den Dreh. Das ist irgendwie schwer vorstellbar hier bei dem Film, ne?
Vor allem der Smoot sagt ja noch, dass die Besatzung sich jetzt nur noch von. Wie hat er es gesagt? Weißkohl und Kartoffeln ernähren muss oder irgendwie sowas? Also auf jeden Fall nicht das schönste Essen, was man so erwartet. Und das ist, es gibt ja für die Besatzung nichts Schlimmeres, als wenn das Essen fade und schlecht ist. Also das ist so schlecht für die Moral. Ich hab selbst auf meiner Zeit, wo ich, also das Letzte, was ich unterwegs war mit dem Schiff, waren 5 bis 6 Monate. Und wenn man dann irgendwann das Essen, also wir hatten immer so einen Smoot an Bord, der konnte nicht kochen. Ich weiß nicht wieso, aber der konnte einfach nicht kochen. Der hat hinbekommen, dass Bolognese, also Spaghetti Bolognese nicht schmeckt. Weiß ich nicht, wie das geht, auf jeden Fall.
Der muss halt dir mal das Rezept geben, ne, oder? Frag mal nach dem Rezept.
Wenn man auf den Plan guckt und sieht, er kocht heute. Hat man gedacht, oh mein Gott, ey, ich hatte noch nie. Und wenn man dann halt einen bestimmten Wachoffizier noch hatte, der, wenn man Wache gegangen ist, wie das Rudergänger oder Ausguck, der immer ein bisschen speziell war, dann musste man sich zusammenreißen zu sagen, oh, ich schmeiß den Wachoffizier gleich über Bord, wenn er mir jetzt hier auf die Nerven geht. Also weil man wirklich so gereizt und so war, wenn der gekocht hat. Und da fragt man sich, wie hat er das hinbekommen, dass das nicht schmeckt. Da hat man sich aber auch umso mehr gefreut, wenn jemand gekocht hat, der wirklich kochen konnte.
Das verstehe ich sehr gut, ja. Das verstehe ich absolut. Es ist ja dann so, dass in der nächsten relevanten Szene zumindest, klar, man kann es, das habe ich schon öfter gesagt, natürlich nicht 1:1 hundertprozentig wiedergeben. Das ist klar. Also man muss den Film auf jeden Fall schauen. Da gibt es diesen Moment, dass der Koch unten sitzt und dem ist irgendwie nicht so ganz gut. Der ist total vernarrt in seine Gedanken, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Woraufhin ja denn der Clemens meint, was ist denn los? Und dann meint er, keine Ratten, hier sind keine Ratten an Bord. Und dann guckt er ihn so an, die gucken sich so an, da ist noch jemand anders mit dabei, glaube ich. Ja, wieso, was ist dein Problem? Ja, also, das gibt's nicht. Also, Ratten sind immer da. Das geht gar nicht. Und ein Schiff ohne Ratten, nee, er hat irgendwie gemeint sogar, wenn sie das Schiff abbrennen, dann leben die Ratten in der Asche weiter. Also ein Schiff ohne Ratten ist ohne die Natur und hier gibt es keine. Und das findet er einfach komisch. Also nicht nur komisch, das tut ihn regelrecht irgendwie, also erschrecken, diese Tatsache, ne?
Ja, genau. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt mit ihr Glaube, wo ich vorhin schon angesprochen habe. Die Leute oder die Seeleute haben wirklich damals gedacht, wenn ein Schiff keine Ratten hat, dass das Unglück bringt. So, wo jeder heutige Mensch eigentlich sagen würde, ist doch super, keine Ratten. Vor allem, weil die meisten aufspringen würden und schreien würden, wenn sie Ratten sehen.
Ja.
Da fehlen einem die Worte eigentlich, wenn man über sowas nachdenkt.
Ja, richtig.
So, jeder andere hätte irgendwie gesagt, ist doch gut. So,
ja gut, also in der heutigen Zeit, denke ich, sieht man das auch wahrscheinlich dann eher so, wie wir das sehen würden. Aber in der damaligen Zeit macht das dann vielleicht schon Sinn, ne?
Ja.
Ne? Ich frage mich nur, wie kommen Ratten überhaupt an Bord? Also in der damaligen Zeit. Ich meine, die hat man ja nicht noch mit eingeladen. Die wo kommen die her? Die müssen ja irgendwie geboren werden. Wo kommen die her? Weißt du?
Das hat tatsächlich mit den, ich gehe mal davon aus, dass das damit zusammenhängt, wenn sie in Auslandshäfen oder so anlegen tatsächlich. Also die Leinführung und alles, musst du dir so vorstellen, Hafen ist ja ein Gebiet, da wird regelmäßig eigentlich nicht geputzt. Vor allem damals nicht. Und da kam es dann das ein oder andere Mal vor, dass sich die ein oder andere Ratte dann, wenn ein Schiff angelegt hatte, über die Leine geklettert ist und aufs Schiff gerannt ist. Oder zum Beispiel auch unter anderem sich Ratten zwischen den Kisten versteckt haben, die an Bord gelagert wurden.
Ja, okay.
Und so dann sich ganz normal, also du brauchst schon eine männliche Ratte, eine weibliche Ratte und danach hast du schon fast eine Rattenfamilie an Bord. Also.
Ja gut, hast du recht. Ja, das geht natürlich dann schnell. Die können über die Seile klettern sie aufs Board, an Bord dann. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht total Sinn. Hatte ich so nicht gesehen.
Ja, also auf jeden Fall, dass das mit der Zeit sich halt einfach alles weiterentwickelt und dass die sich halt auch vermehren unter anderem.
Dann. Ja, klar, okay. Es ist so, dass wir in der Szene darauf dann den Kollegen Petrovsky haben, der jetzt alleine an Deck ist und dort, ja, keine Ahnung, einfach nur nichts tut, passt auf und hört aber plötzlich ein Klopfen oder ein Geräusch. Irgendwas kriegt er mit und dann läuft er ja dann an Bord bis also ans andere Ende, wo er ja dann irgendwann im Schatten Dracula sieht. Der kommt ja dann so aus der Dunkelheit gekrochen. Er kauert ja eher am Boden. Und Petrovsky zieht sein Messer und kann aber nicht ganz erkennen, was oder wer es ist. Und meint er dann auch, was zum Teufel bist du oder wo kommst du her oder so? Und dann springt Dracula plötzlich auf und schlitzt ihm die Kehle auf. Und der knallt natürlich zu Boden und ist aber noch nicht tot, sondern kriecht weg. Als dann Dracula aber plötzlich da ist und greift ihm ins Gesicht und ja, und dann macht er ihn halt wirklich fertig. Und das ist dann auch eine sehr blutige Szene, ne? Also dann, wenn du da auf seinen Hals guckst, da siehst du dann schon, dass er wirklich ganz schön zurecht, also ganz schön böse zerfetzt wurde dann, ne? Von Dracula hier, ne? Und was ich auch krass finde, ist, dass der noch lange lebt. Also der kriegt das noch lange immer mit. Der guckt noch immer zu, wie der an ihm rumsaugt und beißt und er erstickt gleichzeitig und das ist schon recht hart, ne? Die Szene.
Genau, das fand ich auch hart da, dieses Geräusch, wie er dann ihn ausnorschelt sozusagen und dieses Geräusch vom Saugen und vom Trinken, boah, da kommt mir auch die Gänsehaut.
Richtig, ja. Clemens kommt ja dann wieder zurück und ruft ja dann auch nach Petrovsky, aber es gibt keine Antwort. Stattdessen ist es ja so, dass er hört, dass was platscht. Also ich habe das zumindest als etwas empfunden, das ins Wasser fällt. Das könnte, ich habe das so gedacht, dass Dracula ihn über Bord wirft, ist aber wohl eigentlich Quatsch, ne? Weil er will ihn ja wohl eher fressen. Ne? Er braucht ihn ja, um sich zu regenerieren. Ne? Und wir sehen ja auch kurz danach, dass Dracula wieder unter Deck ist am Fressen und am Kauen. Das sehen wir aber nur von hinten. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher nicht so, dass er Petrovsky über Bord wirft, ne?
Genau, ich glaube, das hat er dann im Laufe der Zeit gemacht, also im Laufe der Nacht, wo er noch wach war.
Ja, und dann kommen wir zu der Szene, die wir gerade eben schon ansprachen. Es ist so, dass sie nicht wissen, wo Petrovsky ist. Und dann meint ja dann Wojciech relativ schnell, ja, der war wahrscheinlich betrunken und ist über Bord gefallen. Und dann sagt ja dann Clemens hier, und das Blut, vorher hat er noch erst das Deck noch voll geblutet. Ne, und dann ist es so, dass Clemens hier aber auch das Messer von Petrovsky aufgehoben hat vorher. Und dann meint er dann auch dann Wojciech, sie hatten sein Messer in der Hand. Und dann meint er dann, ja genau, ich hab ihn auch umgebracht. Ich habe ihn umgebracht und über Bord geworfen. Und dann habe ich ganz laut nach Hilfe gerufen, weil ich einfach mich dann stellen wollte. Eine super Geschichte. Ne?
Genau, und irgendwie habe ich auch bekommen, das ganze Blut, das hier auf dem Deck liegt, von meiner Kleidung zu bekommen.
Ja, richtig, genau. Ich habe natürlich nicht voll geblutet. Also ich bin nicht voll geblutet worden. Ne? Ich habe das Blut überall verteilt und nicht auf mir selbst. Ja.
Genau.
Ja, da sagt aber Wojciech auch nichts zu. Also irgendwann ist dann halt auch mal so ein Punkt gekommen, wo man vielleicht auch einfach den Mund halten muss, ne? Wenn man nichts zu sagen hat, so um den Dreh.
Genau, richtig. Er hat ihn sozusagen mundtot gemacht, kann man eigentlich sagen.
Gut gesagt, ja, richtig. Und dann kommt dann Anna auf einmal raus. Und Anna ist plötzlich wach und sagt, das Böse ist an Bord, wir müssen von diesem Chef. Und hier sage ich halt immer so, in so Filmen, das ärgert mich teilweise, wenn sie jetzt normal auf die Gruppe zugehen würde und würde normal reden, sie hat ja jetzt gerade nichts zu befürchten, es ist ja tags, dann würden die ihr auch zuhören. Aber wenn sie dann wie so eine Furie jetzt einfach rausgerannt kommt, sie ist zum ersten Mal wach und redet, seitdem sie sie gesehen haben oder gefunden haben, dann redet doch normal. Weißt du, wenn du doch dann, der Ton macht die Musik, das wissen wir alle, wenn du doch da jetzt so rumschreist und dich von Clemens zu Boden werfen lassen musst, weil du nicht zu beruhigen bist, dann hört dir auch keiner zu, egal was du zu sagen hast. Komm doch einfach hin und erzähl normal, was Sache ist, dann hören die dir auch zu. Weißt du, wie ich meine?
Da kann ich dir auf jeden Fall auch nur zustimmen, vor allem, weil die ja von Anfang an nicht gut auf die zu sprechen waren.
Richtig, genau. Ja klar, ich meine, dass sie panisch ist, okay, verständlich, aber jetzt in dem Moment ist hier nichts, worum sie panisch sein muss und deswegen ist es ein bisschen überzogen, ihre Reaktion.
Vor allem, sie kennt Dracula ja und sie weiß, dass er sich nur nachts ernähren kann. Das bedeutet, genau. Sie hätte alleine da, hätte sich ja schon den Kopf anschalten müssen und sagen können, okay, er ist vielleicht an Bord, aber gerade ist er nicht da.
Richtig, so ist es. Jedenfalls heißt es ja auch, gucken Sie, dass Sie sie, dass Sie sie beruhigt kriegen. Und dann meint ja dann aber der Kollege Abrams, der sagt ja dann auf einmal, dass hier gar nicht genug Alkohol am Schiff ist, dass Petrovsky so voll wird, dass er über Bord fallen würde. Und daraufhin sagt Wojciech, Abrams, halten Sie gefälligst den Mund und jetzt geht's an die Arbeit. Also wird halt einfach gar nicht drüber nachgedacht, er ist betrunken über Bord gefallen, gut ist.
Ja, er sagt ja dann noch so, er diskutiert jetzt mit der Besatzung, da ist nichts anderes mehr als über den Zustand des Schiffes und das Wetter. So, wo ich halt auch sage, wenn das so weitergeht, dann willst du die Fracht allein nach England fahren oder was?
Ja, richtig, genau. Und das ist jetzt gerade erst der Anfang noch, ne? So um den Dreh.
Ja.
Ich habe hier eine interessante Sache wieder aufgefasst und das merke ich in letzter Zeit sehr häufig. Das ist Meckern auf hohem Niveau jetzt, ne? Aber ich will es trotzdem einfach mal sagen. Lustig ist, ich habe vorhin einen Film geguckt, der ist von 1990 und ist ein niederländischer Film, heißt Spurlos verschwunden. Weil ich mit Tom und Oka neulich drüber gesprochen habe, habe ich mir den angeguckt. Und selbst da ist es so, dass er zu ihm sagt, in der deutschen Version, ich spreche ihre Sprache, sagt er zu ihr. Anstatt zu sagen, ich spreche auch Deutsch oder ich spreche auch Niederländisch. Das wird ja immer so übersetzt. Und selbst hier, der Kleine, also Tobi, sagt vorhin zu Clemens, dass sie auch ab und zu was auf unserer Sprache sagt. Anstatt zu sagen, auf Deutsch oder auf Englisch. Ne? Da wird immer so drumherum synchronisiert, um welche Sprache es geht. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall.
Dass in gewissen anderen Dingen, wenn es halt um die Sprache geht, ganz oft halt drumherum übersetzt wird. Also es war jetzt vor 34 Jahren in dem Film, den ich heute geguckt habe, genauso wie jetzt heute in dem neuen Film, dass halt man versucht, die Sprache auszulassen, um die es eigentlich geht. Weil, weißt du, es ist halt so, wenn er jetzt sagt, der Kleine hätte jetzt zum Beispiel gesagt, manchmal sagt sie auch was auf Deutsch. Dann hätten wieder Leute gesagt, ja, Deutsch spricht die ja gar nicht im Original. Das ist ja Quatsch. Ja. So, und dann hätte er jetzt aber gesagt, manchmal spricht sie aber auch was auf Englisch. Dann hätten wiederum andere gesagt, hä, die sprechen doch gar nicht Englisch, die sprechen doch Deutsch alle. Also, egal, wo du es gemacht hättest, es ist immer falsch. Und deswegen versucht man, die Sprache immer auszulassen, ne? So ungefähr.
Ja, Sprache und Synchronisation, das ist sowieso so ein Thema für sich, aber
genau,
muss man sagen.
Genau. Naja, und dann muss ich noch was anderes meckern. Und wie gesagt, das ist auf hohem Niveau, aber ich will es halt einfach mal ansprechen. Und zwar ist es die Tatsache, dass wir hier eine junge Frau aus Rumänien haben. Das ist eigentlich eine irische Schauspielerin, die manchmal sowas auf Englisch sagt. Und ich frage mich, wie hat diese Frau eigentlich so ein grammatikalisches und vokabelreiches Englisch gelernt in Rumänien? Weil es ist völlig offensichtlich, dass sie hier so ein Top-Englisch spricht. Das Einzige, was sie halt macht, ist einen kleinen rumänischen Dialekt, weißt du? Aber die sprechen in so Filmen immer zu gut Englisch, weißt du? Also aber auch so Worte wie unvermeidbar und sowas werden dann auf Englisch dann runtergerattert mit einem korrekten grammatikalischen Englisch noch dazu. Wo hat denn diese Frau 1897 so ein Top-Englisch in Rumänien gelernt?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wie schon gesagt, vielleicht hat sie ja schon in London gelebt mal oder so. Ich weiß, das ist jetzt, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber es gibt halt ganz viele Filme, wo Leute Englisch können und die können das tadellos und könnten das eigentlich nie gelernt haben, so, weißt du? Weißt du, ich würde heute noch nicht behaupten, dass ich perfektes Englisch spreche. Und ich habe DVD und Blu-ray seit Jahrzehnten, was mir hier helfen kann, und Internet. Und die macht das halt selbst ohne Wörterbücher perfekt, ne? So um den Dreh. Okay, alles klar. Naja, es ist so, dass sie jetzt wieder wach ist und zum ersten Mal kann sie sich mit Clemens unterhalten. Und dann erzählt sie aber auch, was Sache ist, dass sie ihn kennt und dass er mit an Bord ist und dass er sich von ihr ernährt hat, ne? Ich glaube, so ist denn so der Text, ne?
Genau, richtig.
Sie erzählt ja wohl auch, dass er in einem Schloss lebt und dass sie da auch mitgelebt hat. Also sie kennt ihn, ne? Aber er hat sie ja dann ja wohl gegen ihren Willen mitgenommen, logischerweise, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sich freiwillig gemeldet hat, ne?
Ja, also ich glaube, wer sich da freiwillig melden würde, der hätte, glaube ich, einen Schuss offen.
Ja, das stimmt allerdings.
Tatsächlich halt die Frage ist, die mich interessiert, ob das zum selben Zusammenhang spielt wie der Film Dracula 1992. Weil Dracula 1992 hat er ja in seinem Schloss die drei Frauen, glaube ich, die mit denen Keanu Reeves sich dann auch amüsiert, so sage ich jetzt mal.
Richtig.
Genau, und da frage ich mich, ob da auch irgendein Zusammenhang vielleicht herrscht oder so, keine Ahnung, das interessiert mich manchmal. Also das ist, ich finde, bei dem Film ist es relativ schwierig zu deuten, wie man den Film in dieses ganze Dracula, in den Roman und in den Film einordnen kann, tatsächlich.
Ja, das stimmt, ja. Ja gut, wir haben ja auch gesagt, dass sie ja auch hinzugefunden ist, ne, sie ist ja im Buch eigentlich nicht da, ne. Also,
ja, stimmt.
Wo man sie jetzt einordnen kann, ist halt echt schwer. Was mir gefällt, ist die Einstellung von ihrem Gesicht, ne? Also wenn sie direkt in die Kamera spricht und dann sagt, es ist hier mit uns auf diesem Schiff, das bedeutet, wir werden das Schiff nie verlassen. Das ist ein super Bild von ihr. Also das ist mit Schatten, Ausleuchtung technisch richtig gut. Also das muss ich wirklich sehr loben. Das gefällt mir sehr gut.
Genau. Also kann ich hier auch in den Punkten eigentlich nur zustimmen.
Das freut mich, dass wir da auf einer Wellenlinie sind. Wir sind dann in der nächsten Szene bei einem anderen Kollegen. Es ist, glaube ich, Abrams. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sucht er ja dann Olgarin und laufen dann ja auf dem Deck auf und ab. Es regnet, es ist nachts und Olgarin ist ja dann irgendwie nicht auffindbar. Aber es ist immer Klopfen zu hören. Ständig klopft es. Und dann treffen die sich irgendwann und sagt er zu ihm, ich habe dein Klopfen gehört. Und dann meint er, mein Klopfen? Ich habe doch gar nicht geklopft. Und dann sagt er, ja, ich habe auch nicht geklopft. Und dann merken sie ja dann, dass ja wieder was auf dem Deck nicht ganz in Ordnung ist, nicht so ganz richtig ist. Und dann laufen sie ja dann auf und ab auf diesem Deck, um ja dann da zu gucken, was halt hier nicht stimmt. Und bevor aber dann irgendwas passieren kann, kommt Dracula auf einmal plötzlich ins Bild, schnappt sich den Herrn. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht genau, wer er jetzt ist. Ich versuche, also ich kann ihn leider nicht finden, es ist aber nicht Abrams gewesen, der wird dann zu Boden geschleudert und dem wird ja auch der Kopf dann eingeschlagen, ne? Also den haut er ja immer auf dem Boden, dass ihm der Kopf dann irgendwann kaputt geht, ne?
Genau, richtig.
Auch wieder sehr grafisch, ne?
Ja, also auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, der Film hat einige Stellen, die wo ein bisschen was im Magen stecken bleibt, sag ich mal.
Das ist richtig, das auf jeden Fall, ja.
Das ist bei dem Film tatsächlich, also wir kommen später dann, glaube ich, auch noch auf eine Szene zu. Da sind nicht nur Szenen, die sind im Magen krass, sag ich mal, sondern auch was andere Stellen angeht, so. Was auch zum Beispiel den Kopf betrifft oder so. Also wir kommen dann ja noch auf die Szene, weil ich kann mir schon vorstellen, weil ich kenne ja deine Podcasts auch und ich weiß, dass dich sowas tatsächlich ja auch immer trifft, sag ich jetzt an der Region mal.
Aha.
Und dich das ein bisschen zum Nachdenken anregt, deswegen kann ich dir, was da passiert, auch auf jeden Fall in dem Fall noch recht geben, tatsächlich.
Ja gut, da kommen wir noch hin, sagst du, ja?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich weiß ja, wie deine Podcasts aufgebaut sind und ich weiß ganz genau, wenn es sowas in einem Film gibt, dann sprichst du definitiv drüber, tatsächlich.
Okay, ja gut, dann bin gespannt. Ja, es ist so, dass dann Olgarin ja sieht, was mit seinem Kollegen passiert ist. Dracula guckt ihn an und er flieht, aber er flieht nicht irgendwie ins Innere des Bootes oder sowas, sondern er klettert nach oben, also die Segel hoch. Und als er dann immer weiter hochklettert, dann sieht er, dass Dracula unten steht und guckt dann auch hoch. Und dann redet er ihm ja sogar nach. Und dann sehen wir nicht mehr, was passiert. Wir hören halt nur einen Schrei. Und die ganzen anderen Männer, also der Captain und auch Clemens und sogar die Anna, gehen dann nach oben an Bord und gucken jetzt nach den beiden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Leiche von dem einen finden. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also was dann allerdings passiert, ist aber, dass sie dann Olgarin finden, weil es tropft nämlich Blut von oben herab, dem Kleinen, also Toby, auf die Schulter. Und als sie dann nach oben gucken, sehen sie, dass Olgarin halt in den Seilen hängt und dann oben baumelt, ne?
Ja, genau. Also war auch wieder eine sehr beeindruckende Szene, sag ich mal.
Richtig. Sie machen Olgarin runter und der wird ja dann auch der wird an den Tisch gefesselt. Und ist ja dann aber auch so am Rumzappeln. Und was ist denn mit ihm passiert? Also wurde denn Dracula praktisch gestört, als er ihn angreifen wollte? Und deswegen ist Olgarin praktisch so halbtot? Kann man das so verstehen?
Das ist an sich das, was mich ja auch interessiert tatsächlich. Weil ich finde es ja immer bei Vampirfilmen oder allgemein dieses Thema, wenn es um diese Verwandlung geht von Mensch zu Vampir, dann ist es ja meistens eigentlich so, dass das Blut des Vampirs in das Opfer überreicht wird, sag ich mal. Wodurch dann das Vampirblut des Vampirs durch die Venen dann des Opfers fließt. Wodurch er sich, wenn er halt stirbt, sich verwandelt. Aber man kann ihn ja auch nicht als Vampir bezeichnen, finde ich jetzt hier in dem Fall. Ich verstehe das, ich bin mir da auch selber ganz unsicher, was er jetzt im Endeffekt ist oder warum er sich so verhält.
Ja, er ist halt eher so eine Art Zombie, ne, würde ich sagen.
Genau, richtig.
Gut, das ist halt ein Horrorfilm, ne? Da wollten sie vielleicht so ein bisschen so Zombie-Feeling mal reinbringen mit, ne?
Genau, kann gut sein.
Okay, naja, jedenfalls ist er halt so halb wach. Ja, also er fällt so hin und her und schüttelt sich. Und dann überlegen sie, was ist denn mit ihm passiert? Ist das Tollwut, glaube ich, ging dann wieder darum. Woraufhin er dann meint, nein, das ist Quatsch, der Clemens. Das sieht mir nach Bissen aus, er ist gebissen worden. Dann sagt Clemens auch, mir ist es egal, was sie glauben, hier ist irgendwas mit uns an Bord und das sorgt dafür, dass wir hier ein nach dem anderen halt hier umfallen tot, ne? Wir fliegen so um den Dreh und wir müssen die Laderäume durchsuchen.
Vor allem, was ich bei der ganzen Sache jetzt auch interessant ist, Anna hat ja schon gesagt, was da jetzt an Bord ist. Das heißt, die können ja jetzt eigentlich daraus schließen, dass das Wesen in den Kästen ist. Spätestens da findet sich halt wieder die Logiklücke, dass man dann halt dementsprechend halt überlegen hätte können, irgendwie was zu machen. Ob es jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich kann ja jetzt selber nicht sagen, was man hätte machen können, aber man weiß auf jeden Fall, woran es liegt. Stattdessen ist das Schiff halt sozusagen für Dracula weiterhin ein Hotel, so, und passiert nichts so.
Richtig. Ja, es gibt ja dann diesen Moment, dass in der nächsten Szene, während die ja dann das Schiff durchsuchen, wird ja der Kleine nach unten ins praktische Büro vom Captain gebracht, wo er sich einschließen soll, damit er natürlich sicher ist. Ja, und dann haben wir aber auch schon den nächsten Morgen. Und da habe ich sowohl im Kino als auch hier so gedacht, wie ist denn die Suche jetzt abgelaufen? Also irgendwie wird das einfach dann übergangen, den weiteren Verlauf der Suche, die sie ja gerade, mit der sie ja gerade jetzt angefangen haben. Ne? Also irgendwie fehlt jetzt hier was. Also, dass da wirklich reingeguckt wird in Kisten, kommt halt erst später noch, ne?
Genau, wo sie definitiv dann auf jeden Fall auch sagen, egal was jetzt hier an Bord ist, wir müssen das Ding aufhalten.
Richtig. Ja, und dann ist es so, dass Olgaren ja immer noch gefesselt ist und er ist alleine unten und zappelt dann ganz laut rum. Und dann sind wir bei Tobi und Tobi hört ja irgendein Geräusch. Und es geht ja dann so weit, dass er ja dann den verlässt, also das Büro, läuft den Flur entlang und sieht dann, und da muss ich sagen, das ist schon einfach spannend gemacht, das ist gruselig, das finde ich sehr gut. Er sieht Olgaren da stehen und läuft halt irgendwie von ihm weg. Und dann sagt ja dann Tobi, Mr. Olgaren, geht's ihm wieder gut? Und dann bleibt er stehen, dreht sich um und läuft auf ihn zu, bleibt aber komplett in Dunkelheit. Und dann bückt er sich irgendwann zu ihm runter und wie er sich dann so zur Kamera runter bückt, ins Licht, aber dann so komplett wie so ein Zombie, das fand ich wirklich ein tolles Bild, das war super klasse gemacht, oder?
Ja, definitiv, also ich kann das da auch nur sagen. Man muss halt auch bedenken so tatsächlich, weil jetzt kommen wieder wahrscheinlich ein paar Leute, wenn du so jemanden siehst und da ist deine erste Reaktion doch wegrennen. So, man muss halt bedenken, Olgaren zum Beispiel ist ja jetzt auch jemand, der war immer eigentlich gut zu Tobi, so ja, während genau. des Films, muss man auch sagen, weswegen er da wahrscheinlich auch nicht so die Gefahr befürchtet hat, gehe ich mal von
Richtig, aus. Ja, genau. Ja, also ja, und Olgaren greift ihn ja dann und zerrt ihn hinter sich her, wohin auch immer. Vielleicht will er ihn auch zu Dracula bringen. Jedenfalls ist es so, dass er sich aber lösen kann und rennt zurück in das Büro und kann sich dann im letzten Moment noch einschließen. Ja, Olgaren ist dann an der Tür und klopft und oder haut dagegen. Dann meint ja dann auch irgendwann Tobi, können Sie bitte auf damit? Und dann macht er das auch. Dann ist ein Moment still, aber dann geht's natürlich dann wieder weiter. Und er rumst und knallt ja dann ganz laut gegen die Tür. Und irgendwann sehen wir ja aber dann, dass er das nicht mit der Faust macht oder mit den Beinen oder Füßen, sondern er macht's mit dem Gesicht, also mit dem Kopf, knallt er ungehemmt gegen die Tür. Also das ist schon ein fieses Bild, ne? Also damit habe ich auch nicht gerechnet im Kino.
Ja, definitiv. Also vor allem man fürchtet, also wo viele Horrorfilme ein Problem haben, ist, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich, man weiß, man kann so schon voraussagen, welcher Charakter stirbt und welcher nicht.
Ja, das und stimmt.
Man fiebert hier wirklich mit. Mit dem Tobi, finde ich. Also, wenn man selber, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde freiwillig Mann über Bord spielen, also.
Ja, das glaube ich dir. Übrigens, ganz lustiger Fun-Fact, ich habe vorhin gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, der Schauspieler, der hier Olgaren spielt, der ist tatsächlich in Köln geboren.
Echt?
Ja, der ist im Dezember 78 in Köln geboren. Ist aus ehemaligen Jugoslawien, ist dann mit 3 Jahren aber dann nach Jugoslawien zurück. Aber er spricht halt trotzdem Deutsch, also er hat die ersten 3 Jahre in Köln gewohnt. Das ist ein Ding, oder? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Nicht schlecht. Ich finde das mittlerweile schon lustig, unter anderem, wie viele Schauspieler sich zurückfinden lassen, die deutsche Wurzeln haben. In
ja, wie zum Beispiel auch Bruce Willis, ne? Ist ja
bekannt, genau.
Ne? Und Michael Fassbender ist ja in Heidelberg geboren. Also das gibt viele. Sandra Bullock ist in Nürnberg, glaube ich, geboren.
Genau, ja. Richtig.
Ja, also es sind schon einige mit deutschen Wurzeln, das muss man schon sagen. Also das war ein Funfact, den ich vorhin gar nicht glauben konnte, als ich das gesehen habe. Okay, also naja, jedenfalls ist es so, dass sie oben am Deck sind und irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sind ja irgendwie beschäftigt, also suchen ja, glaube ich, noch nach Olgaren oder nee, gar nicht, warte, der war ja gefesselt, also ich weiß nicht genau, vielleicht stehen sie auch Schmiere, was auch immer. Jedenfalls kriegen sie auf einmal Geschrei mit und dann der Captain, was ist das für ein Geschrei? Und dann registriert er, dass das Tobi sein muss und dann sagt er, mein Gott, das ist Tobi und dann rennen sie nach unten Um den Kleinen ja dann natürlich zur Hilfe zu eilen. Unten ist mittlerweile Olgarin dabei, durch das Loch zu greifen, das er mit seinem Kopf reingehauen hat in die Tür, und will er dann aufschließen, indem er ja durchgreift, wie gesagt. Aber er zieht dann die Hand dann doch wieder zurück. Und als dann Clemens und der Captain dann unten ankommen, sehen sie, dass er halt einfach nur bewegungslos vor der Tür steht. Also von hinten. Und dann meint ja dann auch dann der Clemens Olgarin, und der reagiert halt nicht. Und dann meint er dann wieder, Olgarin, ist alles gut. Er reagiert nicht. Und dann geht er dann ja hin und läuft ja dann praktisch so seitlich auf ihn zu. Der guckt aber starr geradeaus, dreht sich aber dann irgendwann zu ihm, und dann kann er sehen, dass er halt schwerst verletzt ist, völlig blutüberströmt und auch definitiv nicht er selbst ist, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Und da dreht ja auch dann er dann völlig durch, und dann kommt ja dann auch Wojciech zu Hilfe, weil er nämlich Clemens angreift, dann liegen sie am Boden, dann wird gekämpft, und ja, und dann kommt dann der Captain dazu, will in das Büro rein, wo ja Tobi drin ist, der versteckt sich in der Ecke, und während der Captain dann praktisch nach seinem Schlüssel sucht, merkt er auf einmal, dass Tobi nicht allein ist im Büro, da ist nämlich tatsächlich dieses Wesen mit drin, das da ganz bitter, böse ihn angrinst, ne, so um den Dreh, ne?
Genau, schon so mit dem Hintergedanken, ja, du weißt, was ich gleich tun werde.
Ja, richtig, das siehst du ihm regelrecht an, ja. Genau, also Tobi sieht ihn ja vorher auch schon über ihn kauern, ne, wahrscheinlich im Gebälk oder sowas. Und greift sich dann, Tobi hebt ihn hoch, beißt ihm auch in den Hals. Die rütteln die ganze Zeit immer noch an der Tür, bis dann Anna irgendwann dazukommt und sagt, geh zur Seite, und sie schießt die Tür dann auf. Als sie dann reinkommen, ist allerdings Tobi schon auf dem Boden liegend und Dracula auch schon wieder verschwunden, ne? Der ist schon wieder weg.
Das ist auch tatsächlich die Szene, die ich meinte, weil ich weiß, also du hast schon in vielen Podcasts von dir gesagt, dass wenn es um Kinder geht, bist du immer ganz kritisch. Und ich, als ich den Film selber geguckt habe, habe ich auch wirklich gesagt, boah, ich glaube nicht, dass die das durchziehen. Aber dann war ich überrascht, als die es durchgezogen haben.
Ja, es wird bei Kindern halt immer so ein Auge zugedrückt, ne? Also irgendwas ist immer am Ende, also Tiere und Kinder dürfen nicht sterben am Ende. Und jetzt fällt es mir gerade nicht ein, was es war. Ich habe neulich irgendwas geguckt. Ich weiß nicht mal, ob ich es ganz geguckt habe oder nur einen Ausschnitt. Aber da war irgendwie eine Naturkatastrophe oder so. Es war halt, wie gesagt, ein Film. Und da ist diesem Kleinen in... Ach, weißt du, was das war? Das war Geostorm oder Geostorm mit Gerard Butler. Genau der war es. Den habe ich neulich gesehen, der lief nämlich im Fernsehen neulich, als ich in Freiburg war im Hotelzimmer wegen der Messe, und dann habe ich den nebenbei laufen lassen, und dann gibt es dann irgendwie in Indien oder Spanien oder wo auch immer passiert eine Umweltkatastrophe, und dann siehst du, dass diesem kleinen Jungen der Hund wegrennt und ja, mitten in das Desaster rein, und das hast du aber auch dann während des gesamten Films dann irgendwie vergessen, und als man dann irgendwann später nochmal hinschneidet, siehst du doch tatsächlich, dass der Hund da unversehrt steht und dem kleinen Jungen in die Arme springt, und ich dachte mir so, hab dann auch wirklich so gesagt, so, das ist nicht euer Ernst, das habt ihr jetzt nicht allen Ernstes gemacht, also weißt du, daran hat in dem Moment nun wirklich kein Mensch mehr dran gedacht, aber dass halt wirklich die Menschen hoffnungslos sterben und verrecken, ja, in dieser Szene, das interessiert nicht. Aber dass der Hund, der darf nicht sterben, es muss gezeigt werden, dass der Hund überlebt hat, weißt du, und dem Jungen dann in die Arme springt, also das fand ich sowas von einem Quatsch.
Aber ich war sehr überrascht, dass sie es durchgezogen haben, tatsächlich.
Ja, dass sie es gemacht haben, macht halt Sinn. Ich meine, wir wissen, dass die Mannschaft hier nicht überlebt. Also außer halt jetzt natürlich Clemens. Also war irgendwie klar, dass auch der Junge wahrscheinlich dran glauben wird, ne?
Ja, genau.
Es ist halt so, dass in der nächsten Szene, also sie den Kleinen natürlich dann ins Bett bringen. Der ist käseweiß und hat die Augen offen. Der ist unter Schock und liegt halt dort. Ich weiß nicht, ob sie ihn dort schon für tot erklären, aber jedenfalls tupfen sie ihm noch so die Stirn ab. Und oben haben sie Olgarin an einen Pfosten gebunden. Und es wird halt versucht zu erklären, was denn mit ihm ist. Also irgendwas ist in ihm, er ist voller Zorn, sagt er. Er ist aber nicht er selbst. Und dann sagt dann irgendwann Olgarin sogar, ich kann es spüren, ich kann ihn spüren. Also der halt in ihm drin ist, so um den Dreh. Und ich fühle ihn und ja. Und dann reden die auch mit ihm. Können sie mich hören? Also kannst du mich hören, Olgarin? Bist du, keine Ahnung, bei Sinn? Dann sagt er, ich kann alles hören. Naja, und dann kommt dann irgendwann dieser Moment, dass dann die Sonne auf einmal auftaucht, weil er sagt nämlich, es brennt, es brennt. Naja, und die Sonne ist natürlich bis am Horizont zu sehen. Es ist ja nichts da, dass er irgendwie die Sonne verdeckt, logischerweise auf offener See. Und dann trifft die Sonne ihn. Und dann fängt er ja auch dann wirklich an, zu verbrennen. Ne? Also er kokelt erst und dann geht er in Flammen auf. Ne?
Genau, auch eine sehr bittere Szene, finde ich.
Die ist auch wirklich sehr deutlich, ja. Ja, also das muss man auch sagen. Ich bin ja froh, dass Wojciech hier nicht noch sagt, Olgarin hatte schon immer Probleme mit seiner Haut. Weißt du, gehen wir wieder alles normal.
Das wäre auch wieder eine gute Ausrede gewesen.
Ja, das stimmt, ne? Das wäre super.
Der war schon immer empfindlich, was Sonne anging. Ist aber Seemann gewesen, ne?
Genau, ja, richtig. Genau. Ja, er hat sich wohl nicht eingecremt. Gehen wir wieder zur Arbeit. Ja, naja, gut. Nee, tatsächlich das Gegenteil, weil wir sehen die Reaktion von Anna, die natürlich total entsetzt ist. Und dann sehen wir den Lauf der Knarre und es wird geballert und Olgarin wird halt abgeknallt, dann während er brennt. Und ich habe halt gedacht, das wird Anna gewesen sein, weil sie auch eben schon die Waffe hatte. Aber es ist tatsächlich Wojciech, der jetzt an die Waffe gegriffen hat. Und er hat jetzt Olgarin da, man kann sagen, erlöst. Na? Das muss man halt sagen, ja.
Sehr freundlich von ihm.
Das stimmt.
Dass er, wie wir es gerade eben gesagt haben, dass er sich nicht irgendeine weitere Ausrede zurechtgelegt hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube, so dieser Punkt für weitere Ausreden ist echt überschritten jetzt.
Er kennt es jetzt an, sagen wir es mal so. Und er liebt dieses Schiff ja auch. Das finde ich, man merkt das auch bei ihm. Er liebt dieses Schiff.
So ist es, ja. Klar. Er soll es ja auch übernehmen jetzt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache.
Genau.
Dann ist es ja so, dass doch auch die Rede davon ist, dass man den Jungen doch vielleicht retten könnte. Weil er hat doch auch die Frau gerettet. Und dann meint er dann auch, das ist was anderes. Die Frau ist größer, die Frau hatte weniger Wunden und sie hat auch weniger Blut verloren im Gegensatz zu dem Kleinen. Also Infusionen würden den Kleinen halt in dem Fall jetzt nicht so retten, wie sie es mit der jungen Frau gemacht haben. Ne?
Genau.
Es ist ja dann so, dass dann Anna und Clemens auf die Idee kommen, sie jetzt in die Kisten zu gucken. Jetzt ist es halt so, ich habe es halt eben schon gesagt, was haben sie denn vorhin gemacht, als sie schon gesucht haben? Haben sie dann nur an den Kisten vorbeigeguckt und kommen jetzt erst auf die Idee, auch mal in die Kisten zu schauen? Das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, das habe ich auch irgendwie nicht verstanden, vor allem, weil sie haben festgestellt, Anna kommt aus der Kiste, das heißt, Dracula wird wahrscheinlich auch in der Kiste sein.
Richtig.
Also, ja.
Ja, und als sie dann die Kisten öffnen, ich glaube sogar zwei Kisten machen sie auf, da ist dann nur Dreck drin, wie er im Englischen sagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was er da auf Deutsch sagt, Erde wahrscheinlich, weil da Dracula nicht drin ist. Mich würde ja interessieren, wo er da in dem Moment ist. Ne?
Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also auf dem Schiff gibt es ja nicht viele Stellen, wo man sich eigentlich verstecken kann, vor allem auch, wenn die Sonne scheint.
Richtig. Genau.
Das kommt halt auch dazu. Also so eine Stelle, wo der Mast ist zum Beispiel, kann man sich nicht verstecken. Oder
ja.
Er muss halt irgendwie im Schiffsinneren sein. Das ist halt die Frage.
Genau.
Also hauptsächlich finden sie ja nichts in der Kiste, außer seinen geschniegelten Gehstock.
Gehstock, so ist es. Ja, und dann haben wir dann unseren fanatischen Koch, der ja diesen, das hatten wir eben übersprungen, also der hat ja immer dann reingeredet im Gespräch, da sagt er immer dann, er macht ja immer so Bibelverse, zitiert er und was hat er so alles quatscht, wo sie ja mehrfach zu ihm sagen, er soll mal die Fresse halten und jetzt ist es sogar, ja, das stimmt ja auch, ne, kann man ja anders nicht sagen. Und er meint, er kann sich retten, indem er halt einfach mit einem Rettungsboot in die Nacht rein schwimmt und alleine, ne, einfach ohne Essen, Trinken und so. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist. Aber Dracula denkt sich, nee, du verschwindest nicht. Und durch den Nebel fliegt er ihm ja nach, landet auf diesem Rettungsboot. Und wir sehen zwar nicht, was passiert, aber wir sehen dann letzten Endes dann nur Blut und er schreit. Das Rettungsboot treibt wieder zurück zum Schiff, sodass sie das halt wieder auch festmachen können. Aber der Koch ist jetzt auch Geschichte, ne?
Genau, und man kann sich ja auch im Endeffekt vorstellen, was passiert ist. Wo ich auch sagen muss, die Szene, wo Dracula auf dem Rettungsboot landet mit seinen Flügeln und alles, ich finde, die ist
fantastisch. Also was anderes fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Richtig stimmungshaft in meinen Augen und beeindruckend.
Richtig, würde ich auch sagen. Es ist wirklich. Ja, es ist ja dann so, dass ja dann der Wojciech runtergeht zum Captain und sieht ja dann auch, dass wahrscheinlich Tobi gestorben ist mittlerweile. Und das weiß der Captain auch schon. Und da sind sie natürlich dann schon ziemlich entsetzt. Ja, Wojciech geht ja dann auch dann zu den anderen und sagt das dann ja wohl auch. Er sagt es nicht, aber sein Blick verrät es halt, ne, dass der Kleine wohl gestorben ist. Woraufhin ja dann auch Abrams ausrastet. Was ist hier bloß los auf diesem verdammten Schiff? Und ja, und dann ist es so, dass ja dann der Kleine eingewickelt wird in einen Laken und ist ja dann an so einem, auf so einem, ja, auf so einer Bank, um ja dann reingeworfen zu werden. Und dann will irgendjemand was sagen. Ja, und dann ist es dann Anna, die dann so ein paar Texte dann von sich gibt, also ein paar Zeilen spricht. Und in dem Moment, wo sie den Kleinen dann reinwerfen wollen, sagt der Captain auf einmal, wartet, er lebt noch, er hat sich bewegt. Und dann sagte dann auch Clemens, nein, er hat sich nicht bewegt, also er ist kein Herzschlag, da ist kein Puls, da gibt es nichts. Und dann, ich hab euch gesagt, er hat sich bewegt. Naja gut, er geht ja dann hin, reißt das Laken auf und dann sehen wir, dass der Kleine ja auch schon ganz weiß ist, ne, unter seinem Laken. Und dann guckt er ihn an, natürlich passiert da nichts. Und kaum will er eigentlich wieder zumachen, reißt der Kleine plötzlich die weißen Augen auf und greift dem Captain an den Handgelenken. Und der Kleine bäumt sich auf, aber ja auch direkt in Richtung Sonne und fängt ja dann an, plötzlich zu brennen schon, wie es gerade eben Olgarin gemacht hat. Und der Captain fällt zu Boden, schwer verbrannt, also mit echt verbrannt Brandwunden. Und Clemens kann dann so relativ schnell dann einfach den Kleinen mitsamt des Bretts, auf dem er liegt, dann über Bord werfen. Ne?
Ja, genau. Und somit eigentlich das alles auch schon beenden.
Also ich habe den das falsch in Erinnerung gehabt. Ich dachte eigentlich eher, dass man, ich wusste, dass man das so sieht, wie der Kleine fällt. Aber ich dachte, dass man ihn am Start also im Wasser zu sinken, habe ich das eher in Erinnerung gehabt, dass er praktisch ins Wasser fällt und dabei brennt noch. So hatte ich es eher in Erinnerung.
Lustige Geschichte, bei mir war das genauso.
Ach, interessant.
Als ich den Film gestern gesehen habe, war das bei mir genauso. Ich war überrascht, als man das gesehen hat.
Ja, ne? Also ich dachte wirklich, dass du ihn in Zeitlupe brennend zu Wasser fallen siehst. Dabei siehst du ihn eigentlich dann nur schon gelöscht unter Wasser fallen. Mhm. Also war die Erinnerung völlig anders. In der nächsten Szene haben wir ja diesen Moment, wo ja dann auch Clemens von seiner Vergangenheit spricht, ne? Dass also seine Hautfarbe ihn halt vieles verbaut hat, ne, dass sie also als sie seinen Namen hörten, da konnten sie gar nicht schnell genug ihn als Arzt da haben. Und kaum war er aber da und sie sahen, welche Hautfarbe er hat, dann hatten sie plötzlich doch keine Stelle mehr für ihn, so um den Dreh, ne? Und da hat er dann auch gesagt, das muss aufhören. Also er will jetzt das hier beenden, er lässt sich hier jetzt auch nicht rausnehmen. Ja, also er will hier kämpfen, sagen wir mal so, ne?
Genau. Er sagt ja dann auch, er will verstehen, was das für eine Kreatur ist, wieso es das tut. Und
ja, genau.
Wenn er das rausgefunden hat, wird er alles Erdenkliche dafür tun, die Kreatur auszulöschen.
Richtig. Und sie kommen jetzt auf die Idee, das ist auch wirklich die beste Idee, den ganzen Kahn sinken. Auf offenem genau. Meer, runter damit, dann kann der Drecksack in seinem Sarg verrecken. Weißt du, würde er ja wohl auch, denke ich mal. Und wenn er sich befreien könnte und es ist tagsüber, dann ist er ja gezwungen, ich meine, der atmet wie wir auch, ne? Dann ist er gezwungen, natürlich auch an die Oberfläche zu kommen und zu atmen, dann würde er aber verbrennen, weil da die Sonne ist.
Genau, richtig.
Naja, aber sie wollen ihn dann halt wirklich dann fangen, also verbarrikadieren alles, machen einen auf MacGyver jetzt, damit denn Dracula wirklich nur eine Möglichkeit hat zu entkommen, also das alles zu verlassen. Sie tun die Gewehre nach oben hieven, weil sie dann oben Schmiere stehen wollen. Sie machen überall Lichter, also Kerzen hin und so weiter und so fort. Als sie dann fertig sind, das alles vorbereitet haben, da kommt ja dann dieser Moment mit dem Captain. Der wird ja jetzt plötzlich so ein bisschen, ja, der macht jetzt nicht mehr so verrückt, ganz genau. Also es macht nicht so viel Sinn. Also er meint ja dann irgendwie, Tobi kommt zurück, woraufhin ja dann Clemens sagt, Captain, kommen Sie zurück zur Besinnung. Sie wissen, dass Tubi nicht zurückkommt. Dann hat er ja auch erzählt, dass sie die Demeter sinken werden. Woraufhin er meint, sie werden mein Schiff nicht sinken. Und dann hat er sogar eine geladene Waffe, wo er dann ja auf Clemens zielt und dann auch auf Anna zielt, die ja noch dazukommt. Und dann, weißt du zufällig, was sie sagt? Sie redet ihm so ein bisschen ins Gewissen rein, so lange, bis er sogar die Waffe dann sinkt. Also er wird dann doch wieder klar, ne?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwas mit Tobi war vielleicht.
Richtig. Ich glaube, sie hält ihm auch irgendwie seine Kette hin, ne, von dem Kleinen. Und dann kriegt sie es halt irgendwie dann doch hin, ihm so wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Woraufhin er dann aber meint, dass das Schiff halt gesunken wird, wenn er dann halt mit dem weit rausgefahren ist damit. Woraufhin Clemens ja dann meint, sie müssen nicht auf dem Schiff bleiben. Also sie können auch mit uns kommen und sich retten, so um den Dreh. Weil sie wollen ja mit dem Rettungsboot ja dann die Diameter verlassen und das Schiff sinken, ne, lassen. So, ne? Das ist ja der
Punkt. Genau, richtig. Genau.
Naja, in der Nachtszene ist es dann ja so, dass sie dann ja warten darauf, dass Dracula sich zeigt. Und was sie nicht wissen, und wir wissen es natürlich schon die ganze Zeit, aber was sie nicht wissen, ist, dass Dracula Flügel hat, also dass er fliegen kann. Die gehen davon aus, das Ding läuft nur die ganze Zeit.
Ja, waren sie dann überrascht, dass sie auf einmal flatternde, große, überdimensionale, große Fledermaus vor sich hatten.
Das ist wahr, denn sie hören nämlich in der Luft die ganze Zeit Geräusche und zielen auch ständig nach unten, um auf ihn zu schießen, wenn er dann sich unten zeigt, aber denken halt einfach nicht daran, dass das Ding auch verdammt nochmal fliegen kann. Und als sie dann irgendwann auf diese Idee kommen, dann sagen sie plötzlich, das Ding hat ja Flügel.
Da haben sie halt auch in der Vorbereitung dann auch was komplett Falsches gemacht. Haben sich ja zum Beispiel am Mast oben beim Ausguck haben sie ja ein Krähennest eingerichtet.
Ja.
Wo Wojciech und der andere, wie hieß er nochmal?
Ja, das ist Abrams.
Abrams, genau. Sich ein Krähennest eingerichtet haben und sich festgebunden haben, damit sie nicht runterfallen können sozusagen. Und auf einmal wird an der Leine gezogen und auf einmal muss Wojciech schnell das Seil mal durchschneiden, was er dann aber nicht schafft. Abrams dann gepackt wird und gegens Segel geklatscht wird.
Richtig, und er wird dann auch schwer verletzt. Ne? Das heißt, dann ist da auch viel Blut am Segel und dann ist der Abrams auch ganz schnell dann Geschichte, ne? Genau. Und ja, und auch dann Wojciech wird aber angegriffen, ne? Der wird ja dann auch plötzlich von Dracula dann gestoßen und der fällt ja dann auch von dem Ausguck dann runter, etliche Meter, bricht dann durch dieses Gitter durch, bis unten in den Laderaum, hat sich auch das Bein verletzt dann. Und er ist dann derjenige, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das jetzt schon war oder ob das noch kommt. Wojciech hat sich ja auch geweigert, das Schiff zu sinken. Ne? Er hat ja auch gesagt, wir werden auf keinen Fall dieses Schiff sinken. Und dann meinten dann aber die zu ihm, dass sie das halt machen müssen. Es gibt halt keine andere Möglichkeit. Woraufhin er dann irgendwann die Axt nimmt und dann ja aber auch sagt, ich werde es tun. Also er sieht es dann ein und er ist dann auch derjenige, der es dann halt tun wird oder will, ne?
Genau, richtig. Und er war ja selber, er ist ja selber eigentlich genau gleich wie bei Tobi, dass er auf diesem Schiff aufgewachsen ist, meines Denkens nach. Und das, also wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass er zu diesem Schiff eine Bindung hat und dieses Schiff sehr liebt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er selber wahrscheinlich auch auf diesem Schiff aufgewachsen ist. Da finde ich die grafische Darbietung gut, dass er es selber tut. Tatsächlich.
Das stimmt. Finde ich auch gut, ja. Aber ob man ihm das dann auch wirklich vertrauen würde, ist dann wiederum die Frage, ne? Am Ende macht das dann doch nicht, dann klappt der Plan wunderbar und dann lässt das doch nicht sinken, weißt du? Aber gut, okay. Er haut dann mit der Axt unten dann ins Holz, bis dann irgendwann auch Wasser kommt. Dann wird Wojciech aber auch dann schon plötzlich von hinten von Dracula gepackt. Das war's. Also er liegt dann da am Boden und dann kommt dann Clemens dazu, holt die Axt aus der Wand und guckt sich halt um, weil er halt Dracula irgendwie um sich herum erwartet, logischerweise, ne? Der Captain ist vorne oben am Deck am Steuerrad und ist ja dann auch dort am schwer am Lenken. Es ist natürlich Unwetter, es regnet, es ist hoher Wellengang, klar, muss ja bei der Szene natürlich auch ordentlich vorwärts gehen, ne? Als der Captain plötzlich angegriffen wird von Dracula, der steht plötzlich auf einmal hinter ihm. Und dann sehen wir aber auch schon nichts mehr. Clemens geht zu ihm, sagt er dann auch, geht's ihm gut, ist alles in Ordnung? Und man sieht halt eindeutig, dass er ja aber auch verletzt ist. Und er wurde aber auch gefesselt. Hat Dracula sich die Mühe gemacht, den Mann zu fesseln? Also irgendwie mit seinen komischen Flügelhänden, das glaube ich irgendwie nicht.
Ich finde das auch immer lustig. Also da gibt's so einige Stellen so. Ich finde es auch zum Beispiel immer lustig, dass wenn er jemanden da abschlachtet sozusagen, dass er sich wirklich noch die Mühe macht, seine Schweinerei aufzuräumen und über Bord zu schmeißen.
Ja. Er bindet ihn ja dann ab und dann fällt dann der Captain ja auch vor. Und dann macht Clemens ja dann einen auf, mach dich, zeig dich, komm raus und du Blödmannsgehilfe. Ich weiß nicht, ob das Originaltext ist jetzt, ich glaube aber nicht. Naja, und Dracula macht's dann auch. Er zeigt sich dann wirklich. Er steht dann hinten am Schiff und fliegt dann auch auf Clemens zu, schleudert ihn zu Boden und dann kommt ja halt wirklich dieser Moment, wo er Clemens ja auch wirklich fast killt. Aber Anna kann ja dann kommen und kann ja dann, rettet dann ja praktisch erstmal Clemens, weil sie halt auf sich aufmerksam macht und dann will dann Dracula sie dann schnappen, aber dann rettet Clemens sie halt wieder. Ne? Also ja, genau. Die retten sich ein paar Mal gegenseitig und dann gibt es dann diesen Moment, dass der Dracula Clemens halt wirklich auch hat und ihn ja dann auch verletzt, aber die Anna hatte die Möglichkeit, dann irgendwie was frei zu schießen oder frei zu machen, dass da so ein großer Mast dann plötzlich bricht und dann Dracula auch dann zwischen zwei Masten dann halt einklemmt und regelrecht zerquetscht eigentlich. Ne? Eigentlich müsste er zerquetscht sein.
Genau.
Und die beiden nutzen ja auch die Chance, dann ins Meer zu springen, ne?
Genau, richtig.
Wie der Captain jetzt stirbt, sieht man so gar nicht mehr, ne? Also er war ja jetzt nur gefesselt, aber mehr sieht man ihn jetzt nicht, ne?
Ich glaube, Dracula hat ihn ja vorher, also der hat ihn ja auf jeden Fall verletzt und verwundet.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass der Captain dann verblutet ist, gehe ich mal von aus, auf jeden Fall. Weil der war ja schon eine große klaffende Wunde am Hals meines Denkens nach.
Genau. Naja gut, okay, und dann sind wir jetzt plötzlich wieder am Anfang, ne? Also weil das Schiff ja jetzt alleine gelassen wird. Also ist es ja dann so, dass das ja ungebremst dann noch an Land trifft, an der englischen Küste und nicht sinkt, wie sie es ja eigentlich geplant hatten, weil das Loch, was sie unten reingehauen haben, einfach ja nicht groß genug war, um das Schiff zumindest jetzt schnell zum Sinken zu bringen. Ne? Und
genau, richtig.
Deswegen ist der Plan halt da leider hinüber.
Schiefgegangen.
Leider ja. Ja, wir haben aber Clemens und Anna, die auf wahrscheinlich so ein Riesenstück Segel oder sowas und Holz dann treiben, sehen die Küste Englands auch. Er sagt ja dann auch so nah, aber doch so fern, dachte ich mir dann noch, weil das ist halt eine Strecke, die schwimmst du halt nicht mal so eben. Ne? Aber wenn du halt Land siehst, dann wirkt es natürlich nah, aber es sind da trotzdem mehrere Kilometer entfernt.
Ja, definitiv.
Ja. Dann merkt Anna, dass was nicht stimmt mit ihr und sagt ja dann auch Mr. Clemens und dann guckt er sie an und sieht, dass ihre Augen weiß sind und dann meint er, nein, das kann doch nicht wahr sein und dann meint sie, ich weiß es jetzt schon seit längerer Zeit und sie will sich halt auch direkt opfern, ne? Sagt, lassen Sie mich gehen, sie kann halt auch nicht anders irgendwie so, also es gibt dann so ein Gespräch, ne, so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Und dann trennen die sich voneinander. Das sind also praktisch zwei Stücke, die treiben. Und dann treibt halt er auf dem Mast weiter und sie verschwindet dann mit dem Holzstück. Ne?
Genau.
Und das ist wie so ein Floß praktisch. Da setzt sie sich drauf und treibt damit in den Sonnenaufgang. Und da habe ich mir vorhin so gedacht, hier wäre weniger mehr. Also es hätte mir hier wirklich gereicht, wenn man einfach nur sieht, dass ihre Haut anfängt zu kokeln. Da hätte man von mir aus wegschneiden können schon, weil wir ja wissen, was passiert. Ich brauche jetzt hier kein qualvolles Rumgeschrei in Flammen. Das hätte mir hier nicht gefallen. Kommt aber auch nicht. Du siehst zwar dann doch noch, dass sie in Flammen aufgeht, aber dann nur vom Weiten. Und dann ist die Szene mit ihr vorbei. Wie gesagt, mir hätte gereicht, wenn du nur siehst, wie es anfängt, in ihrem Gesicht schwarz zu werden. Weil das ist eine traurige Szene, in Anführungsstrichen. Aber ich brauchte jetzt nicht noch so in your face traurig, weißt du? Das hätte
ja,
hat mir gereicht so. Ne? Aber so wie es jetzt war, war es auch in Ordnung. Aber ich hätte die Flammen nicht sehen müssen hier. Weil das haben wir nämlich jetzt schon bei dem Kleinen gesehen und bei Olgarin gesehen, weißt du?
Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also vor allem, das ist halt auch wieder bitter gewesen so und das hätte wirklich nicht sein müssen.
Gut, okay, in Ordnung. Naja, und dann haben wir aber einen Szenenwechsel. Wir sind jetzt an Land. Wir sind irgendwo in England, vielleicht in Dover. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht sind wir auch in London. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und sind in so einer Art Kneipe. Man muss ja bedenken, das ist zeitlich ja 9 Jahre, nachdem Jack the Ripper da sein Unwesen getrieben hat, ne? Zeitlich.
Genau, ja. Ne?
Clemens ist dort als gut gekleideter Herr unterwegs, geht in irgendeinen Pub und ja, spricht und unterhält sich dort und dann hören wir dann so sein, wie er im Off dann redet, dass er sich auf die Suche macht diesen Ding und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, es zu töten. Und dann gibt er dann diesen Moment, dass er Dracula ja dann auch tatsächlich in so einem Anzug mit dem Zylinder dann auch dort sitzen sieht. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt, dass sich Dracula dann in dieser Gestalt die Mühe macht, sich anzuziehen. Ich meine, der war ja der hässlichste Mensch unter der Sonne, oder? Also, den würde ich nicht bedienen wollen. Ne?
Vor allem, also er sitzt ja in der Ecke des Pubs so und macht erstmal, wie Clemens überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden ist. Er sitzt ja in der Ecke des Pubs und klopft damit seinen Gehstock auf das Holz. So, was dann an dieses Klopfen vom Schiff erinnert. Das fand ich auch eigentlich eine ganz coole Szene eigentlich.
Und dann ist es so, dass er ihn ja sieht, dann verschwindet Dracula aber auch auf einmal und huscht dann noch einmal so kurz an ihm vorbei, so wird es sogar zumindest dargestellt. Und dann geht die Tür hinten auch schon zu und Clemens rennt ja dann hinterher und sieht ihn ja dann auch noch weglaufen und dann läuft er dann weiter hinter ihm her und sagt ja dann auch, also die Off-Stimme, ich werde ihn kriegen. Ich werde ihn besiegen oder irgendwie sowas, da so ein paar Sprüche noch zum Ende. Und dann endet der Film dann mit dem Soundtrack, ne, mit bam, 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 bam. Wie findest du den Soundtrack? Sei ehrlich.
Ich finde den eigentlich ganz cool. Also ich finde den sehr stimmungsvoll. Ich mag Soundtracks, die so, weißt du kennst ja auch, wenn Filme so einen gewissen Soundtrack haben, wo du genau an diesen einen Charakter denken musst. So zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du mal Batman The Dark Knight gesehen? Zum Beispiel?
Natürlich, natürlich.
Ja, dieser Soundtrack vom Joker, dieses, was sich so, das ist so, da braut sich irgendwie alles in einen auf, so sag ich mal. Weil wenn man das hört, denkt man direkt an den Joker so. Mm, und okay. Das ist, also ich finde, das ist ein sehr cooler und stimmungsvoller Soundtrack. Was ist deine Meinung?
Also ich finde den Soundtrack auch gut, habe jetzt nichts Negatives, mir ist halt zu viel Bam, Bam, Bam ja. Hier, ne? Also es ist jetzt kein Lied, das man mal so nebenbei mal laufen lässt, weil er jetzt zu viel Bam, Bam ist, weißt du, mhm. Ne? Also gerade jetzt hier am Ende des Films, ne? Das ist ja jetzt nur wirklich hier so, aber schon stimmig, ne? Also als ich das im Kino geguckt habe, da fand ich das schon cool. Aber es ist halt, wie gesagt, halt einfach dann, also ein bisschen Ruhe wäre mal nett, kurzzeitig, weißt du, in so einem Soundtrack drin, ne? Aber sonst ist gut und ja, damit ist der Film auch erledigt, ne? Da sind wir durch.
Eine Frage hätte ich noch kurz an dich. Wie würdest du das Ende interpretieren? Meinst du, da kommt noch ein zweiter Teil raus? Oder? Also der Film hat ja ein relativ offenes Ende gehabt, jetzt, weil man ist sich unsicher, was jetzt also man kann sich vorstellen, dass Clemens Dracula jagen wird sozusagen, aber wie würdest du das Ende persönlich interpretieren? Würdest du denken, dass da noch ein zweiter Teil kommt oder denkst du, dass es so eine einmalige Geschichte, vor allem, weil danach ja man damit rechnen muss eigentlich, dass es mit Dracula 1992 weitergeht?
Ich gehe davon aus, dass das jetzt das war. Also gerade wenn sie geplant hatten, das noch fortzusetzen, dann haben sie spätestens nach dem schlechten Einspielergebnis und der hat ja, glaube ich, wenn ich das mich jetzt nicht irre, sein Einspielergebnis gar nicht erreicht. Mhm. Spätestens da haben sie gesagt, nee, dann lassen wir es gut sein.
Ja.
Wie hast du das gesehen?
Das Schwierige ist halt so, das Mittelmaß zu finden. Es gibt viele Leute, die sagen, die sich über den Film beschweren. Und dann gibt es viele Leute, die wiederum sagen, dass der Film ganz gut ist. Man hat es ja bei deiner Umfrage gesehen, die du auf Instagram gemacht hast. Und da muss ich halt tatsächlich sagen, also ich denke mal so, ich glaube, wenn ein zweiter Teil kommen würde oder sich die Mühe machen würden, dann würden sie relativ viele Probleme haben, das Mittelmaß zu finden, wie sie das weitermachen sollen, wie sie jetzt den Clemens in die Geschichte einbauen sollen und so weiter und so fort.
Richtig. Aber ich gehe auch davon aus, dass die vielleicht auch sagen, finanziell gesehen war das ein Flop.
Ich habe es jetzt gerade mal geschaut, also der Film hat ungefähr 45 Millionen Dollar gekostet und der hat halt ungefähr 21,7 Millionen eingespielt. Also fehlt da natürlich dann schon einiges. Ich kann es aber nicht verstehen. Das ist ein großes Rätsel für mich, wie das möglich ist. Weil normalerweise, Gott, ich meine, wie viele Scheiße an Filmen, weißt du, werden gedreht, die ihr Einspielergebnis, also die ihr Budget wieder reinholen, dass dieser Film, der so gut gemacht ist und wirklich auf meiner Meinung nach ganzer Linie überzeugt, dann an den Kinokassen sowas von floppt, das ist für mich ein Rätsel, also verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, das werde ich auch nie verstehen können, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also er hat ja nicht mal die Hälfte, die er gekostet hat, wieder zurückgeholt.
Obwohl es qualitativ gesehen ein sehr guter Film ist, meiner Meinung nach.
So ist es, ganz genau. Ja, aber damit ist der Film erledigt und zu Ende. Und freut mich, dass es ein relativ neuer Film ist, der jetzt mal besprochen wurde wieder. Es ist ja eher selten der Fall, dass ja dann so die ganz neuen Filme hier auch mal auftauchen. Ich hoffe, dir hat dein erster Auftritt hier gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich war anfangs ein bisschen nervös, aber ich hoffe, dass das mit der Zeit auch ein bisschen abgefloppt ist.
Nee, allerdings, mach dir da keine Gedanken. Du hast auch sehr viele interessante Dinge aus deinem Berufsleben erzählt. Also das war alles mit Sicherheit ziemlich interessant.
Alles klar, ich danke dir vielmals.
Okay, in Ordnung. Du, dann war's das. Haben wir auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch hinbekommen und auch lange aufgenommen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gut, wir haben ja 9:45 am Abend angefangen aufzunehmen. Jetzt haben wir tatsächlich 9:10 schon. Also sind wir auf jeden Fall dann doch jetzt recht lange dabei geblieben. Ich hoffe, du musst morgen nicht früh hoch und du verfluchst mich morgen früh.
Nein, also da brauchst du dir prinzipiell keine Sorgen machen. Ich hab morgen Spätschicht.
Okay, ich habe morgen Frühschicht. Bei mir klingelt der Wecker in exakt 5 Stunden.
Dann hoffe ich, dass du dich nicht verfluchst.
Nein, schön gesagt, aber nee, keine Sorge. Aber ich muss halt schauen, dass ich jetzt Schluss mache. Sagen wir mal so. Also das Licht muss aus.
Alles klar, gern geschehen. Ich danke dir natürlich auch für das nette Gespräch, das wir hatten.
Ebenso, ebenso. Dann vielen, vielen Dank. Bis bald, ja?
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.